Binärgewitter, der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 241, heute mit Felix.
Hallo.
Und mit Markus.
Einen schönen guten Abend.
Und mit meiner einer, ich bin Ingo. Hallo. Ja, sind wir voll im Pixelrausch?
Pixel
so?
Rausch.
Nicht so?
Mehr Pixel.
Doch, voll.
Mehr Pixel.
Ich habe mir das sogar
also
schon
eins Google
geholt.
Pixel.
Ja, ja.
Du hast ja, echt?
Ja.
Das ist ja jetzt cool.
Ja, ja.
Cool. Super. Zwei, drei, vier, welche Farbe? Bunt.
3A.
Das ist 3A, weil das gerade günstiger geworden
natürlich,
ist, ja?
Natürlich in schwarz. Also, was heißt natürlich okay. In schwarz? War halt, gibt's irgendwie schwarz und weiß oder so. Und schwarz war noch ein bisschen billiger.
Aha. Größe? Groß, klein, mittel?
Ja, 3A halt.
Wie viel? Ich hab keine Ahnung, was ist denn 3A?
Das gibt's, glaube ich, nicht in groß.
Das 3A hat die eine
Speicher?
Größe, genau.
Speicher wenigstens? Kann man da was auswählen?
64? Würde ich jetzt lügen?
128?
Nee, 64.
500.
Das 3A, da gibt's irgendwie so ein Ding, glaube ich.
So, okay.
Genau diese Spec und du kannst die nehmen oder nicht. Oder gibt's ein 3A XL? Ich glaube, es gibt ein 3A XL.
Okay. Also ich muss zugeben, ich habe mich heute das erste Mal mit dem Pixel 4 oder überhaupt mit Google Pixel Gedöns beschäftigt, extra für diese Sendung. Ich bin da ja Android Phones, lange nichts mehr von gehört, aber jetzt war so ein bisschen Hype war ja. Und dann habe ich tatsächlich mal für die Sendung jetzt ein bisschen hier so YouTube-Videos durchgeguckt und ein paar Sachen gelesen und so, weil gedacht habe, das müssten wir schon irgendwie behandeln. Aber kommen wir vielleicht erstmal zum Blast from the Past, bevor wir hier in neue Themen einsteigen sozusagen. Die Kommentare haben gesagt zur letzten Sendung, SMB1, wir haben es ja schon für tot erklärt, wir haben irgendwie vergessen, die Fritzbox zu erwähnen.
Genau, es gibt...
Die kann irgendwie noch.
Was heißt die kann? Die macht nur die SMB1.
Muss noch.
Was halt wohl schon ein bisschen traurig ist. Ja. Vor allem, weil das ist halt schon was vermutlich noch viele Leute, wenn man halt eine Fritzbox hat, ist halt voll praktisch, kannst da deinen USB-3-Stick ranmachen und irgendwie, um irgendwie ein paar Musikfiles hin und her zu schieben oder so, reicht das halt voll. Und dann musst du nicht irgendwie ein teures NAS dir hinstellen. Und dann ist es halt aber schade, wenn das Ding nur SMB1 macht. Wurden wir darauf hingewiesen, dass es da ziemlich kaputt ist. Dann haben wir auch Kommentare bekommen zu, da dieses Scriptpad ja vielleicht doch nie Farben bekommt und so, können wir jetzt uns auch noch andere Dinge anschauen, die vielleicht irgendwann Farben bekommen. Und zwar dieses Nextcloud Text. Das heißt, wir könnten dann unsere Pads irgendwie direkt in Nextcloud machen. Aktuell ist das geplant für Nextcloud Text Version 3. Und ja, die sind jetzt irgendwie bei Version 1. Also wer weiß, wie lange das noch geht.
Ja, ich muss zugeben, ich habe es mir noch nicht angeguckt. Nextcloud Text.
Also wenn es Farben kann, dann müssen wir das wohl hernehmen.
Okay, naja, weiß ich nicht.
Warum nicht?
Nett ist halt wirklich, dass du bei so einem Crypto-Pad so Gruppen und hast du nicht gesehen machen kannst. Ich weiß nicht, ob das bei Nextcloud Text auch geht. Müsste man ausprobieren.
Das geht bestimmt. Du kannst ja auch bestimmt, also du hast ja implizit eine Gruppe über den Folder, den du sharest. Oder? Wäre jetzt so meine Annahme, du sharest halt so einen Folder, dann kannst du
es
da...
Es ist halt so ein bisschen viel umständlicher als auf dem Cryptpad. Das ist so...
Warum?
Weil es nicht für Notizen gebaut ist. Du musst halt in der Abstraktionsebene denken. Und die CryptDrive-Oberfläche ist halt schon genau darauf ausgerichtet.
Ist jetzt da noch nicht so ein Problem. Du hast halt einen Folder, du hast da Textfiles drin, du hast da dein Template, du musst halt das Template selber kopieren.
Genau, da geht's schon los.
Ja, aber das
Template-Anpassung.
Ja. Du machst ein File, das heißt Template, du kopierst das einfach immer am Anfang rein in ein neues File. die Gruppe ist irgendwie alle Leute, die Zugriff auf den Folder haben. Und irgendwie.
Es geht schon, da schon richtig, also, ja. Ich finde interessant, ich watche ja das Issue bei CryptPad, wo es um die Autorenfarben gibt. Und da kommentieren da Leute, das ist das Letzte, was uns meine Organisation daran hindert, dass wir es einsetzen. Ja, ja. Ich habe dann mal schüchtern geantwortet und gefragt, ob die Organisation denn mal überlegt hätte, das vielleicht zu sponsern, dass es dieses Feature dann auch gibt. Keine Antwort mehr. Ja, nee, so viel zum Status von Open Source in kommerzieller Nutzung.
Das sind immer nicht so ernst gemeinte, selbst wenn du das Feature dann baust, finden sie halt irgendwie das Nächste, was dann irgendwie nicht gut ist. Das ist halt leider meistens so. Das so, ja, wir brauchen noch unbedingt das und dann gibt's das und dann so, ah, nee, wir können jetzt doch nicht und Probleme wegen Legal-Abteilung, was weiß ich. Wir wollen jetzt doch was anderes. Tja. Dann für Ingo. Jemand hat mehr komische Stecker, ich verstehe es immer noch nicht. Diese Ethernet-Stecker-Dingsies, die man ohne Krippzange verwenden kann.
Gefunden
im Internet. Empfohlen. Ja. Ich weiß nicht, wie gut die sind.
Genau, er hat leider nicht dazu geschrieben, doch brauchen wir es schon. Also ich baue, wie gesagt, ich habe die letzten Tage, Wochen irgendwie ganz viele so Steckis zusammengebaut. Die sehen okayisch aus. Schön wäre noch gewesen, ob man die selber getestet hat. Die sehen nicht ganz so stabil aus wie die Dinge, die ich jetzt gerade habe, dass man es so schön festdrücken kann. Müsste man ausprobieren. Also interessanter wäre, ob jemand die Teile schon mal ausprobiert hat oder nicht. Und ich habe, wie gesagt, heute schon wieder einen gebaut. Nicht nur einen, aber einen gebaut und habe mich irgendwo an irgendeiner Stelle vertan. Und da ist schon nett, wenn du die ganz einfach wieder aufmachen kannst, dann Fehler korrigieren kannst sozusagen, wieder zusammenstecken, alles gut. Und sonst hätte ich das Kabel abschneiden müssen und neu krimpen müssen. Und ich habe einfach nur zwei Drähte vertauscht gehabt. Das war halt dunkel da unten in der Ecke und passiert. Ja, zwei blöde Drähte vertauscht, hast du deinen Tester dann dran und dann geht er durch und du denkst, Moment, das ist nicht die richtige Reihenfolge hier. Gut, Stecker wieder aufmachen, Fehler korrigieren, wieder zusammenstecken, tut. Also das ist schon cool.
Gut, dann müsste halt einen der Stecker weg, weiß ich nicht. Schneidest das Ding ab, machst es nochmal richtig.
Ja, klar, wenn die nur ein paar Cent kosten, hast du auch wieder recht.
Also,
kann man auch machen.
Ja.
Ja. Ja.
Ich verstehe das schon, aber irgendwie, das ist nicht so, dass du das jetzt einmal die Woche irgendwie auf und zu machst, weil du irgendwie denkst, so, heute gefällt mir aber eine andere Reihenfolge. Das ist ja irgendwie so, du verbaust das einmal und dann ist es da.
Ja. Darum, das stimmt.
Ja. Ja. Ich sehe es irgendwie nicht ganz ein, aber ich meine, wenn du Spaß damit hast, kannst du das natürlich machen.
Ja. Alles dann für den Spaß.
Dinge, die auch Spaß machen. Markus hatte ja das letzte Mal dieses DevDocs empfohlen. Und da wurden wir darauf hingewiesen, dass es auch ein SealDoc gibt. Das ist sehr ähnlich. Offline-Dokumentationsbrowser.
Ja.
Aber nicht im Web, sondern als Download-Programm.
Als Downloadable, ja, das stimmt, als Desktop-Programm, was dann vielleicht sogar noch netter ist, weil man es dann in ablenkungsfrei bekommt. Ich habe allerdings jetzt nicht verglichen, die Doc-Sets sehen schon ganz eindrücklich aus, ich habe es nicht verglichen, was jetzt wirklich mehr hat.
Ja, das so auf die Kürze auch auf jeden Fall eine ganze, ganze Menge. Ich glaube so, wenn man irgendwie nicht so super Nischendinge tut, dann ist man, glaube ich, immer recht gut mit dem Kram bedient. Außerdem steht es beispielsweise hier bei SealDocs auch irgendwie, dass man die Docsets auch einfach sich selber kreieren kann. Ja.
Genau. Okay. SealDoc hat halt keinen Mac-Client. Aber das dürfte nicht allzu komplett. Doch, auf der Download-Seite nicht.
es ist nicht, du musst dir Dash kaufen.
Dash? Vielleicht?
Also wenn Dash? Du auf der Hauptseite sealdocs.org bist, dann ist irgendwie Download for Windows, Download for Linux und dann Get Dash for macOS.
Aha, ich bin oben über Download gegangen, ja. Sealdocs. Und genau. Da auf der Download-Seite gibt es keinen Installer. Du musst Get Dash for macOS nehmen. Ja. Aha.
Und von dem habe ich nämlich auch schon gehört. Ich glaube, das war auch das. Ich glaube, das kam auch vor den anderen zwei. Ding.
Ah, da kommt das eigentlich her wahrscheinlich, weil das scheint ja, das ist die App, die sie verkaufen. Dash gives your Mac instant offline access to, aha, das ist eine Mac-App.
Und genau, und ich glaube, ich habe die auch schon bei Freunden gesehen auf dem Mac, die das benutzt haben und gesagt haben, ist eigentlich voll gut. Und jemand, ich weiß nicht, ob das die gleichen Leute sind, die das jetzt irgendwie Open Source für Windows und Linux machen. Und ich sehe hier irgendwie auch nicht wirklich, ob jetzt dieses Dash Geld kostet oder nicht.
Ja, doch, 32 Euro.
Ja, aber das ist ja auch irgendwie Download. Also.
Ich verstehe den Unterschied auch noch nicht.
Also man kann es irgendwie kaufen und man kann es downloaden. Ich, also, keine Ahnung.
Ich downloade das mal so als Live-Experiment. Ja.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen so ein Sublime Text Modell, wo man halt im Prinzip das so lange evaluieren, testen kann, wie man will, für gratis und es dann einfach kaufen kann.
Wenn man sich schlecht fühlt, dann kauft man es.
Genau, wenn man findet, ja, hat er es verdient, kann man sich das dann auch kaufen. Sieht auf jeden Fall.
Also ja, man kann es downloaden und starten und Docsets runterladen. Also bis jetzt wurde ich noch nicht darauf hingewiesen, dass ich Geld zu bezahlen habe.
Ja, vielleicht ist das wirklich so ein Modell.
Nice.
Ja.
Lustig. Okay, cool.
Klingt nicht so falsch. Und ja, das Coole ist halt jetzt, da wir ja so Dinge wie Git haben, kannst du halt irgendwie dein Projekt, wo du dran arbeitest, kannst du auschecken, kannst es dir installieren, kannst dir irgendwie die Dokumentation für deine Sprache, dein Framework irgendwie da reinklicken und dann kannst du halt irgendwie im Zug auch im Entwicklungsland Deutschland, wo du dann halt kein Internet mehr hast unterwegs, irgendwie Dinge tun. Das ist eigentlich schon ganz geil. So ein bisschen wie Zukunft, aber halt irgendwie auch nicht so richtig, weil ohne Internet.
Tja, wie konnten die Leute früher bloß überleben?
Die Frage ist tatsächlich, also manchmal ist ja, auch wenn man Internet hat, das Internet einfach nicht schnell genug, ob nicht dieses Offline auch für normales Arbeiten einfach besser wäre.
Ja, also ich glaube, wenn du wirklich so Dinge für die Sprache oder für ein Framework irgendwie in der Doku nachschlagen musst, willst, dann das...
Stimmt. Aber eigentlich googelt man ja meistens nur Exception Stack Traces und genau, kopiert die Lösung aus Stack Overflow direkt in den Production Code.
Genau. Dann, ja. dann bringt das halt nichts, aber das
nee, dann ist schwierig.
Nicht die Zielgruppe, nicht der Use Case, glaube ich, von so einem Tool.
Okay. Toter der Woche? Oder gibt es noch irgendwas dazu zu sagen?
Nee, ich glaube, das
Docs-Ding. Ist halt so.
Ist Suse tot?
Nee.
Nicht.
Suse ist nicht tot. Nee. OpenStack ist auch nicht so richtig tot, aber Suse mit OpenStack oder OpenStack von Suse ist tot. Was auch ein bisschen komisch ist, denn sie haben ja damals, ich glaube, die Sachen von Hewlett-Packard Enterprise, also HPE, den Teil, der mit OpenStack zu tun hatte, sogar noch übernommen. Da gab es irgendwelche Eigenentwicklungen oder Entwicklungen irgendwie, die hatte SUSE dann integriert. Und jetzt haben sie sozusagen eine strategische Neuausrichtung beschlossen und sagen, jo, nee, macht alles keinen Sinn mehr das mit dem OpenStack. Irgendwie machen jetzt eh alle nur noch Kubernetes und Container und keiner braucht mehr irgendwie Infrastructure as a Service auf Basis von OpenStack. Und OpenStack ist ja auch irgendwie so ein Ding, was extrem schwer zu verstehen, handeln, bedienen ist. Und wenn man es nicht, naja, Wenn man es nicht mit irgendwie einem 100-Mann-Team gefühlt betreibt, dann muss man sich schon quasi eine Version fast kaufen von SUSE oder Red Hat oder von wem auch immer. Aber scheint das Geschäft zu klein zu sein und SUSE hat gesagt, ja, nö, machen wir nicht mehr. Vorbei, aus, Ende. Als natürlich noch die Kunden, die sie noch haben, betreuen sie jetzt noch zu Ende, was dann ja auch bedeutet, weiß ich nicht, dass sie es bestimmt noch 10 Jahre lang machen oder so. Das ist ja bei diesen Enterprise-Distro-Dingern dann immer ziemlich, ja, dauert ja so eine Weile, aber sie verkaufen es nicht mehr neu und wollen sich eher so auf...
Bist du sicher? Naja. Weil sie im Artikel steht unten unter Update auch so irgendwie, darüber hinaus wird SUSE neben OpenStack auch weiterhin OSF-Projekte evaluieren und diese gegebenenfalls mit einbeziehen. Also für mich liest sich das so, dass sie halt einfach nicht mehr so aktiv an OpenStack beteiligt sind, aber wenn das irgendwie ein Kunde, wenn das irgendwie Sinn macht für einen Kunde, dem das zu verkaufen, dann machen sie das halt trotzdem.
Also sie machen, sie haben ja auf OpenStack quasi eine Enterprise, Distribution, OpenStack für Kunden ausgeliefert und die verkaufen sie nicht weiter, also den Teil geben sie definitiv auf. Und klar sind irgendwie Partner der OpenStack Foundation oder und die, also die machen ja auch noch, oder Open Infrastructure Dinger, die haben ja auch ein paar andere Projekte, Kata Containers und sind da ja auch mit drin, also die diese Foundation sozusagen macht, die machen ja ein bisschen mehr als OpenStack und auch OpenStack besteht ja aus vielen verschiedenen Komponenten und es kann ja schon sein, dass du eine irgendwie nimmst, die, was weiß ich, noch irgendeinen Nutzen irgendwo anders hat sozusagen, dass sie die dann vielleicht nochmal in irgendein Produkt einbauen, aber ihr OpenStack Angebot sozusagen, das wird jetzt eingestellt. Kannst jetzt also nicht mehr diese IaaS-Lösung, ich weiß gar nicht, wie die bei OpenSUSE hieß, oder bei sorry, nicht OpenSUSE, bei SUSE heißt, die kannst du halt jetzt nicht mehr kaufen. Wenn, dann sollst du jetzt irgendwie eher was auf Cloud Foundry-Basis, was ja dann eher so eine PaaS, also Plattform as a Service ist, oder ihre Container-Lösung, diese irgendwie CaaS, also CaaS, nennen, die sollst du dann eher benutzen. Also irgendwas auf Kubernetes-Basis oder eher was auf Cloud Foundry-Basis. Ja, OpenStack machen sie halt jetzt nicht mehr.
Ah ja, ja dann.
Klar, da musste man sich natürlich irgendwie hinterher noch sagen, ja, aber wenn es irgendwelche Sachen gibt, die da irgendwie wichtig sind und wir irgendwelche Bugs finden oder so, dann machen wir es trotzdem noch und sollte in der Zukunft irgendwann mal, was weiß ich, die Mega-Lösung vom Himmel fallen, dann gucken wir uns die natürlich auch an, aber das klingt für mich eher wie so allgemeines Marketing-Blabla-Gewäsch. Also sie haben ja noch Entwickler da dran und wenn die Bugs finden, dann werden die auch gefixt, aber strategische Ausrichtung ist jetzt halt was anderes. Und ja,
also dann wird das mit der Entwickleraufmerksamkeit auch recht schnell drastisch abnehmen, wenn die strategische Aufmerksamkeit woanders liegt.
Ja, und ich meine, die Leute, die halt OpenStack machen wollen, ausschließlich, die suchen sich dann vielleicht auch einen anderen Anbieter oder einen anderen Arbeitgeber, meine ich. Also ja. Wenn du als Entwickler voll auf OpenStack abfährst, dann gehst du halt, weiß ich nicht, zu irgendjemand anders. Ja. Ja, also wahrscheinlich wird der Markt zu klein gewesen sein, dass es einfach nicht lohnt. Ja, und ich meine, man sieht es ja, dass das eher Kubernetes-Container-Geschichten jetzt gerade voll gehypt sind und OpenStack sozusagen schon längst aus dem Hype raus ist und vielleicht ja, hat sich es einfach nicht genug gelohnt. Schon noch gelohnt, aber nicht genug. Wie gesagt, und da sie ja anfangs Sachen aus Hewlett-Packard, HPE noch übernommen haben, wundert mich es schon. Ja, weil sie daher extrem viel Know-how und Sachen eingekauft haben und nicht sogar einen eigenen Installer oder sowas. Also hatten eigentlich einiges da drin, aber tja. Ich meine, so groß ist SUSE dann auch wieder nicht, dass man irgendwie alles machen kann.
Ja, gerade nicht, nachdem sie ja wieder selbstständig sind.
Ja.
Also, genau. Nachdem sie sich wieder aus der Umklammerung von irgendeinem Mutterkonzern rausgelöst haben.
Jo, so ist das Rad.
Tja.
Sehr schön.
Aber es heißt jetzt noch nicht, dass OpenStack tot ist, ne? Also OpenStack wird immer noch ziemlich viel verwendet.
OpenStack war ja sowieso vorher schon tot, da spielt es jetzt keine Rolle, ob das User noch macht oder nicht, oder? Oder was ist da?
Nee, tot ist es nicht. Ja, also ja. Es wird ja schon von vielen, vielen Institutionen, gab es CERN ist oder viele große Kunden, aber es ist halt total nicht sexy, ne? Also OpenStack ist ein riesengroßer Moloch und du brauchst echt viele Leute mit richtig Know-how, die da drin sind. Das setzt du halt als, selbst wenn es eine größere Bude ist, aber wenn du da nicht viele Leute oder mehrere Leute hast, die das wirklich verstehen und auch betreiben, diese OpenStack, setzt du das halt nicht mal einfach so auf. Das kannst du vergessen. Und dann, ja, und dann ist es halt an vielen Stellen oder für viele Unternehmen ist wahrscheinlich einfacher, Container aufzusetzen und das irgendwie auf einer Kubernetes-Basis zu machen. Vielleicht war das auch immer das, bevor sie überhaupt eine OpenStack betrieben haben, ja, weiß ich nicht, KVMs hochgezogen, so wie man heutzutage Container hochfährt. Kann schon sein, ja, muss nicht sein, kann sein. Und dann, ja, brauchen wir es halt nicht. Aber alles nur so, wie ich das sehe.
Tja, dann kommen wir zu News. Und zwar haben wir Sicherheitsnews, obwohl der andere Felix nicht hier ist.
Genau, irgendwie ist blöd, ne? Da fehlt uns der andere Felix.
Genau, wir versuchen es trotzdem. Und zwar geht es um diesen Sudo-Bug, wo man bis vor kurzem, also wenn ihr es gerade geupdatet habt und auf Version 1.8.28 seid, dann ist es schon gefixt und sonst seid ihr noch vulnerable. Das Problem ist, wenn man eine ziemlich spezielle Konfiguration hat, wo die meisten...
Also die habe ich noch nie benutzt.
Wo die meisten halt vermutlich schon rausfallen, weil sie irgendwie, vermutlich einfach halt sudo benutzen in der Standardkonfiguration oder vielleicht mal noch so sudo ohne Passwort oder,
Aber genau, also meistens benutzt man Sudo ja, weil man ist normaler User und will halt kurzzeitig Sachen machen, die dann halt Root-Rechte brauchen. Ja, dafür benutzen ja extrem viele Leute Sudo und insbesondere, wenn man halt selber auf einem Rechner oder mit sehr wenig Leuten so zusammen auf einem Rechner sozusagen ist, weiß ich nicht, um Git-Update oder sowas auszuführen, dann halt ein Sudo davor zu schreiben oder man ist es gewöhnt von Ubuntu her oder hast du nicht gesehen. Dafür benutzen es halt die meisten Leute und ihr alle seid sowieso safe. Ja, also wenn ihr nicht gerade diese komische Konfiguration habt, in der halt man mit Sachen ausführen darf unter jedem User außer Root sozusagen. Also die Konfiguration sieht ein bisschen komisch aus, ne? Man sagt irgendwie, hier dieses Kommando darf der User unter allen anderen Usern ausführen, außer Root. Mhm. Genau. Und das hat einen Bug, hat jemand rausgefunden. Wenn man irgendwie sagt, ja, führe das als User -1 zum Beispiel aus, dann denkt Sudo, okay, Root ist gemeint und führt es halt damit aus als Root, obwohl das eigentlich nicht darf. Ja. Aber es ist halt schon eine extrem seltene Konfiguration. Wie gesagt, ich habe das noch nie so gemacht, aber möglich, dass das jemand irgendwo drin hat. Und selbst wenn ihr es nicht drin habt, die Bugfixes stehen sozusagen bereit, also einfach Updates einspielen und dann solltet ihr auch davor safe sein.
Ja, die News lasen sich irgendwie so ein bisschen so, das wäre es der Weltuntergang.
Mhm.
Und dann, wenn man sich irgendwie so schaut, was für Conditions irgendwie alles zutreffen müssen, dass man das überhaupt ausnutzen kann, Also eben, ich wusste nicht mal, dass das irgendwie, dass man so irgendwie das sagen kann, dass irgendwie so alle User außer dieser eine User. Und ich nehme an, das macht auch nur Sinn, wenn man sagt, alle User außer Root, weil sonst kannst du ja einfach Root werden und darüber dann als irgendwie wieder als ein anderer User dich einloggen. Ja, so ein bisschen. Tja, also es ist natürlich doof und war super lange drin irgendwie, aber...
Ja, aber wie gesagt, weil es halt nur so eine seltene Konfiguration ist, ne, hat es halt auch keiner gemerkt. Ja. Aber ist ja, ist jetzt gefunden worden, ist jetzt gefixt, super, weitergehen, gibt hier nichts zu sehen, würde ich jetzt sagen.
Einmal updaten.
Also, ja, und vor allem ist es kein Grund, das so zu hypen. Also so wie das heute durch die Ticker gegangen ist, war ja, irgendwie schon verhältnislos.
Weltuntergang, Linux ist kaputt für immer und ewig. Ja, nee. Also, ja, ich habe auch, also wenn man die Überschrift liest, denkt man ja auch immer, oh oh, könnte ganz schlimm sein, könnte ganz, ganz doll schlimm sein. Und dann liest man alles durch und denkt, jo, schon blöd, aber die Konfiguration habe ich sowieso noch nie benutzt. Wer sie benutzt, der sollte halt jetzt schnell updaten. Ja. Gut. Ich glaube, mehr gibt es da nichts zu sagen zu, oder?
Nein, das ist gut.
Ist gut. Ist gut.
Reden wir mal wieder über Programmiersprachen.
Ja, schön.
Die guten News, die tollen News. Auch hier kann man updaten. Und zwar auf die neue Python-Version 3.8. Und ich glaube, mein Lieblingsfeature, das kommt, ist dieses, also mit 3.7, 3.6 kam ja dieser F-String-Syntax, den ich super gut finde, wo man halt einfach so F vor seinen String schreibt und dann mit Curly Braces halt irgendwie seine Variablen printen kann. Und das ist halt irgendwie voll praktisch, kann man irgendwie so zum Debuggen oder so, macht man sich halt irgendwie Print-Statements, wenn man keinen Debugger nutzen will, kann.
Wie kann, ja, genau.
Naja, also meistens ist es schon eher wollen, nämlich, also, ja. Man könnte auch einen Debugger benutzen, aber where is the fun in that?
Ja, genau. Und man kann einfach leicht mit Print.
Genau, man kann auch einfach mit Printf debuggen. Und das haben sie auch. Offensichtlich bin ich nicht der Einzige, der so arbeitet. Es gibt wohl ganz viele Leute, die das machen, weil sie haben jetzt so einen Syntax eingeführt, bei dem man auch wieder so ein F-String kreiert und dann halt in Curly Braces den Variablennamen und dann ein Gleichzeichen schreibt. Und dann wird halt wenn das evaluiert wird, wird halt einerseits halt der Name der Variable geprintet, also das, was man ja geschrieben hat, und dann halt gleich den Wert. Und dann kann man es irgendwie auch noch formatieren und alles rundherum. Also ich habe da ein Beispiel verlinkt, kann man sich kurz ansehen, ist eigentlich recht einleuchtend, wie das dann funktioniert. Sieht super praktisch aus.
Und auch neu ist doch dieser Walross-Operator oder so.
Stimmt, man kann Zuweisungen innerhalb dieser F-Strings machen, zum Beispiel. Diesem Doppelpunkt gleich, meinst du das?
Mhm, ja.
Genau, stimmt, das ist auch neu. Aber ja, also keine Ahnung. Habe ich jetzt persönlich weniger das Bedürfnis, Zuweisungen direkt in meinen Strings machen zu müssen. Aber ja, soll wohl gehen. Okay. Und was ist sonst so neu? Neu ist auch, bis letzte Version war ja der Guido van Rossum, der gesagt hat, wo es lang geht. Und der hat ja gesagt, der will das irgendwie nicht mehr machen. Und jetzt gibt es halt so ein Steering Council mit 5 Core-Entwicklern, die halt entscheiden, welche Peps reinkommen, was gemacht wird und so.
Und ja.
Scheint zu funktionieren, sind coole Features drin. warum nicht?
Ja,
genau. Also auch irgendwie Statistik-Kram zum Beispiel. Wenn man irgendwie, gibt ja eine relativ große Community, die Statistik mit Python macht. Da gibt es irgendwie so ein paar verbesserte Funktionen, wie beispielsweise fmin, um den Durchschnitt von Floating Numbers zu berechnen, oder irgendwie um Quantile zu berechnen und ganz viel anderen Kram.
Gut. Wurden natürlich auch Sachen weggeschmissen. Die letzte Release ist 15 Monate her. Und wenn man schon dabei ist, Python 2 ist fast tot, ne? Also Leute, ihr solltet mal anfangen, wenn ihr noch irgendwo Python 2 Projekte rumliegen habt, die noch benutzt werden sollen, updaten.
Gleich mal auf 3.8 porten.
Genau, wenn dann gleich auf alles. Weil die nächsten Linux-Varianten, Debian, hast du nicht gesehen, alle schwer ins Rausschmeißen, ist bald weg vom Fenster. Nur nochmal, dass wir das auch gesagt haben.
Ja, Reminder. Wow. Ist zwar wäre schon lange Zeit gewesen, aber es ist immer noch, ist noch Zeit bis Ende Jahr.
Genau. Dann You Can't Curl Under Pressure.
Haha.
Under Pressure.
Es wird nicht gesungen, Ingo. Aus.
Also, tut mir leid, aber das triggert halt sofort, ne?
Tja. super lustiges kleines Projekt, wobei ich sage jetzt kleines Projekt, ich weiß nicht, wie klein das oder wie kompliziert das
nicht
war zu bauen. Ist vermutlich schon ein bisschen komplizierter, als man sich das so vorstellt.
Ja, aber ist es nicht eher so ein Blogpost über eine Analyse, die jemand getrieben hat?
Nee, also es ist einerseits dieser Blogpost, den ich verlinkt habe, und wenn man da so ein bisschen runterscrollt, steht da You can't curl under pressure, und dann ist da unten so eine schwarze Box, wo man auf Play drücken kann, und dann kann man das spielen. Das heißt, er hat das auch wirklich implementiert, und unten drunter ist dann noch beschrieben, wie das funktioniert. Und was ist es? Wir kennen alle Curl, hoffe ich. Kennen wir Curl? Curl,
ja.
dieses das Tool, nee. Um
was?
Mit Protokoll im Internet aus. Ingo, du benutzt auch Nano. Das,
ja,
du bist nicht, genau. Du bist nicht alles, der Maßstab. Alles. Du benutzt all diese komischen Tools.
Genau. Das war doch die Woche war das, oder? Auf Twitter dieses Bild mit diesem Kausei. Das hast du doch auch
rumgeschickt. Ah, genau. Ja, ja,
ab jetzt
ja.
Install WGET. No, use Curl. Ab jetzt install Chromium.
Ja.
No, use Firefox. Ab install Nano. No, use Vim or Emacs. Also, über Vim, ja, okay. Aber Emacs, seriously? Also, bitte.
Naja.
Das benutzt doch nur Richard Stallman.
Ja, aber damit kann man Kaffee kochen.
Ja, mit Curl bestimmt auch.
Mit Curl auch, also. Ja. Das geht bestimmt.
So.
Wenn auf der anderen Seite ein Webservice steht, der deine Kaffeemaschine triggert, mit Sicherheit.
Ja.
Genau, und es spielt eigentlich auch keine Rolle, was man genau benutzt, aber Curl ist halt so eines dieser Tools, also wenn man nicht WGET benutzt, dann benutzt man vermutlich Curl, um mit Protokollen zu interagieren. Ich glaube, WGET hat ein bisschen mehr in die Richtung von, oh, ich möchte jetzt irgendwie all den Links auf der Seite folgen und all diese Links auch noch runterladen und irgendwie so ein Backup von irgendwie einer ganzen Seite machen. Und Curl hat halt irgendwie einfach alle Protokolle implementiert, die man so sprechen kann, so gefühlt. Und das Ganze gibt's halt auch als libcurl, wo es halt irgendwie überall drin ist, also irgendwie mit PHP und mit irgendwie all den anderen tollen Sprachen, wo man dann halt irgendwie direkt aus der Sprache raus damit interagieren kann. Und jetzt das Command-Line-Interface, weil es halt 1000 Dinge kann, ist halt ein bisschen kompliziert. Und You Can't Curl Under Pressure ist halt so ein Game, wo man jedes Mal eine Farm bekommt, so eine kleine Aufgabe, und dann muss man halt einen Curl-Befehl schreiben, der das macht, was halt gefragt ist. Oh. Also es beginnt irgendwie ganz einfach mit irgendwie use curl to fetch a page on go.fast. Und dann kannst du irgendwie einfach irgendwie halt den Curl-Befehl dafür schreiben. Wenn man schreiben kann.
Machst du es jetzt
klick,
gerade?
Klickety-klick. Ja.
Während der Sendung. Klickety-klick.
Genau. Klickety-klick. Und dann irgendwie use curl to fetch a page on go fast, but send the header of x-hello Doppelpunkt world. Und dann muss man halt irgendwie überlegen, wie kann ich einen Header setzen und so weiter. Und es wird halt mit jeder Aufgabe so gefühlt ein bisschen schwieriger. Ich habe mal ein paar Minuten investiert. Ich bin nicht bis zum Ende gekommen. Ich habe es mir nicht so genau angeschaut, wie viel Aufwand, also wie kompliziert das dann wirklich wird. Ich habe dann irgendwann keine Zeit mehr gehabt. Und der Blogpost geht dann halt unten drunter noch weiter mit der genauen Beschreibung, wie das funktioniert und wie diese, also man ist halt in so einer kleinen VM und wenn man das richtig löst, dann kommt man im Prinzip zur nächsten VM, in der man das nächste Rätsel, den nächsten Curl-Befehl eintippen muss. Und ich finde das eigentlich ganz cool, zum so ein bisschen Curl zu lernen. Kann man irgendwie vielleicht auch mal ein Feature entdecken, was man noch nicht kannte. Und es gibt.
Das ist bei solchen Tools ist es immer gefährlich. Also wenn man sich dann erstmal in die Manpages und sonst wo einliest, ach, das geht auch. Und das? Ach, ganz interessant. Und Stunden später ist man irgendwie völlig abgespaced und denkt, ja.
Genau. Das fand ich auf jeden Fall ein sehr gutes Ding. Wollte ich euch hier nicht vorenthalten. Könnt ihr mal ein bisschen Curl-Befehle ausprobieren.
Gut.
Gut. Dann Meetup.
Ich habe gehört. Ja, Meetup macht komische Änderungen. Meetup ist die tolle Plattform, die uns alle die ganze Woche über mit kostenlos Pizza und Getränken versorgt.
Was?
Oder so ähnlich.
Mich nicht, ich mache falsch.
Ja, gerade da, wo du ja eigentlich mitten in Berlin wohnst.
Ja, ich krieg auch ständig so Mails und versorgt mich mit Pizza deswegen.
Ja, also wenn man hat dank Meetup, die ist man ziemlich auf dem Laufenden, was für alle möglichen Events um einen rum passieren. Es ging los mit Tech-Events. Mittlerweile kommen auch so Einladungen zu Yoga-Treffen und so.
Nee.
Ja, doch. Also,
bei mir ist es immer noch nur DevOps, Kubernetes.
Man kann da seine Interessen angeben auf seinem Profil und ich habe da irgendwann auch mal Sport angeklickt. Deswegen bekomme ich wahrscheinlich auch solche Einladungen. So, und also mittlerweile ist es tatsächlich so viel, wenn man in einer einigermaßen bevölkerten Gegend wohnt oder seinen Radius so groß gesetzt hat, je nachdem, dass man wirklich jeden Abend woanders sein könnte. Und da die meisten Meetups von irgendwem gesponsert werden, weil Firmen das als Community-Arbeit, als Werbemaßnahme oder so wahrnehmen, kann man sich darüber dann schon ganz gut verpflegen, wenn man ansonsten nichts zu tun hat.
Genau.
Ja, wir benutzen das auch für die Hackergarten, von denen ich letzte Sendung erzählt habe. Und das ist prima, weil es für die Organisation viele Sachen vereinfacht. Dieses ganze Zusagen, gucken, wie viele Leute haben sich angemeldet. So über die Zeit hinweg lernt man dann auch, dass man je nach Anmeldezahl 10% bis ein Drittel abziehen kann an Anmeldungen, Leute, die wirklich auftauchen. So dass man nicht viel zu viel Pizza vorbestellt. Und es macht das Handling sehr viel angenehmer. Für Organisationen haben sie bisher einen jährlichen Beitrag erhoben oder einen halbjährlichen, irgendwie in irgendeinem Rhythmus. Jetzt wollen sie aber noch einen Schritt weiter gehen und wollen von Teilnehmern eine Abogebühr haben. Was und in den Ankündigungen, die sie bis jetzt so rausgehauen haben, reden sie von $2 pro Monat. Und naja, etwas, was kostenlos war, auf einmal kostenpflichtig zu machen, da reagiert das Web ja sehr, sehr empfindlich drauf und dementsprechend groß war der Shitstorm jetzt. Ja, es ist gerade auch bei den Hackergardens dann die Frage, ob die Sponsoren das mit sponsern würden. Bei den Hackergardens wäre das ein überschaubarer Betrag. Bei größeren Events ist es natürlich empfindlich, wenn du irgendwie so ein Meetup-Event hast, wo regelmäßig 150 Leute kommen, dann ist das schon substanziell zum Teil Ich bin gespannt, wie die Diskussion weitergeht. Wir haben im Hackergarten, haben wir schon spaßeshalber gesagt, ja, programmieren wir halt unser eigenes Meetup. Ich habe bei den Leuten von einigen Java User Groups mitgelesen, die Jack Darmstadt und die Jack Euregio aus Aachen und so, die haben sich darüber ausgetauscht, dass das Tool, was die Juk Darmstadt, glaube ich, geschrieben hat, dass die schon länger für die Meetings-Organisation und die Zusagen und so, die benutzen ihre eigene Software dafür, die sie auf AWS laufen lassen, die auch quelloffen ist und auf GitHub rumfliegt und die man dann natürlich auch adaptieren könnte, wenn man denn genervt ist von dem, was Meetup da tut. Auch eine interessante Sache. Was ich, glaube ich, oder was für die Hacker ganz jetzt aus der Perspektive sehr schade wäre, ist, dass der Werbeeffekt weggeht, weil ein Großteil der Newbies, die in Basel so zwischendurch zum Hackergarten kommen, die sind tatsächlich haben über Meetup mitbekommen, dass es dieses Hacking-Event gibt und sind neugierig, das einfach mal live mitzuerleben. Und das würde natürlich wegfallen. Insofern hat Meetup sich da schon, dadurch, dass sie so lange jetzt kostenlos verfügbar waren, oder fast kostenlos, für Teilnehmer kostenlos verfügbar waren, ein ganz gutes Standing erarbeitet. Und vielleicht ist es auch einfach der richtige Schritt, jetzt mal zu einem ernsthafteren Monetarisieren zu kommen.
Ja, naja. Also ich finde es blöd, dass es für Teilnehmer was kosten soll. Also ja, man könnte natürlich die Veranstalter sozusagen zur Kasse bitten, aber...
Ja, indirekt tun sie das, also weil sie sagen in der Ankündigung, der Veranstalter kann entscheiden, wie es abgebildet werden soll und der Veranstalter kann für Events auch sagen, ich übernehme die Kosten. Das ist eben genau das, aber Meetups, die auf sehr dünnem Sponsoring laufen, so zum Beispiel, ich unterstelle jetzt mal, der Lesezirkel, der gar keine Firma, wo sich das für Firmen auch erstmal nicht lohnt, da drin zu investieren. Also diese Tech-Startups, Meetups, die Tech-Meetups, die sind halt alle gesponsert von Firmen, die sich da Bekanntheitsgrade und eben damit eine höhere Sichtbarkeit für Bewerber erhoffen. Das Sponsoring im Tech-Sektor ist eigentlich kein Problem. Aber ich denke mal, für andere Meetups, so der Lesezirkel, der wird natürlich Schwierigkeiten haben, wenn er sowieso schon kaum Sponsoring hat, das Geld noch aufzubringen. Und da wird das dann sicherlich eher darauf hinauslaufen, dass die Teilnehmer zahlen müssen, als bei unseren Tech-Meetups. Und für die ist es natürlich insbesondere schade, weil das fand ich auch das Schöne an der Meetup-Plattform, dass da halt so mittlerweile dann eben auch diese anderen, viele andere Events siehst und das wirklich so über die Leute, die sowieso schon immer im Internet waren, hinausgeht, die dann da sich organisieren konnten.
Tja, ja,
da gucken schade. Wir mal.
Aber ja. Vielleicht...
Ja, andererseits ist so $2 im Monat, ist das wirklich so ein großer Betrag, der einen da, wenn man jetzt zweimal im Monat zu einem Meetup geht, was schon viel wäre, also einmal.
Ja, aber gehst du zweimal im Monat zum Meetup? Ich gehe vielleicht an 3 Meetups pro Jahr und dafür.
Ja, ähnlich bei mir auch. Also
finde ich dann. Und ich bin auch irgendwie selten auf der Meetup-Seite, von dem her.
Okay, es ist sicherlich durch die Hackergardens bin ich vielleicht viel mehr da unterwegs und auch interessiert an anderen Meetups. Vielleicht gibt's, also es wird wirklich spannend, wie sie es konkret umsetzen. Jetzt haben sie es mal angekündigt und beobachten sicherlich auch sehr interessiert, wie die Reaktion ist. Und vielleicht mildern sie es auch noch massiv ab bei dem, was sie gerade an Reaktionen abbekommen.
Ja. Ich sehe schon, für gewisse ist es halt irgendwie. Wie du sagst, für all diese Firmen und so, das ist halt irgendwie egal, ob jetzt da auf das Pizza- und Bierbudget und Getränkebudget irgendwie noch irgendwie ein paar Dollar irgendwie pro Meetup, pro Event irgendwie für Meetup draufkommt oder nicht, das fällt irgendwie nicht auf, aber für alle, die irgendwie so unabhängig sind, ist halt echt irgendwie, kostet halt irgendwie Geld. Das ist irgendwie,
ist
halt schade, weil es...
Da tut es dann halt weh, ja.
Und es ist aber vermutlich auch nicht so einfach, irgendwie zu sagen, so, ja, das ist jetzt ein Meetup gesponsert von einem Unternehmen und das ist irgendwie so ein Community-Meetup, was irgendwie, ja, irgendwie selber organisiert ist von einfach irgendwie ein paar Leuten, die das für eine coole Idee finden und irgendwie halt schon schauen müssen, dass sie überhaupt irgendwie Raum und sonst Kram organisieren können. Tja. Wir werden sehen, ob sie das durchziehen oder nicht.
Genau. Oder die Events, eine andere Variante ist noch, dass die Events selber Gebühren nehmen sollen. Dann kommt das wohl auch nicht zum Tragen. Ja, aber es ist nur ein Entwurf, was sie angekündigt haben. Wie gesagt, ich bin gespannt, was wirklich kommt.
Genau. Und wenn es ganz schlimm ist, dann...
Dann die eigenen Plattformen.
Toten der Woche.
Das ist eigentlich, ist das eine schöne Idee, die man mit einem Fediverse verknüpfen könnte. Man könnte so eine Anmeldeplattform über ein Fediverse machen, dass das eben nicht alles Insellösungen werden.
Tja, Markus, du hast ja Zeit, solche Dinge zu implementieren.
Viel Spaß. Ja, richtig.
Ah ja,
leider gehst du nicht. Mal nicht zu einem Meetup, sondern programmierst halt was.
Ja.
Das ist doch nicht immer nur überall Pizza fressen kostenlos. Vielleicht Sinnvolles machen.
Vielleicht mal.
Ich habe gesagt, man kann sich da kostenlos verpflegen. Ich habe nicht gesagt, dass ich dazu komme.
Echt? Ich habe das anders verstanden.
Ja, komisch. Ganz seltsam.
Tja, vielleicht solltest du nicht immer an diese Yoga-Meetups gehen, sondern mal was arbeiten. Tja, Markus.
Tusch. Ja, richtig. Verdammt.
Genau. Und dann haben wir ja hier. Wenn du das dann baust, dann kannst du das mit
Bazel bauen.
Bazel bauen, genau. Das ist nämlich in der Version 1.0 da. Das ist dieses Build-Test alles in
Bazel
einem.
Bazel der Mauswanderer? Nee.
Nee. Bazel das Build-Test kann alles Tool von Google oder ursprünglich von Google. Ich glaube, mittlerweile ist es so eher so Open Source. Wo man halt irgendwie das, eben genau, das Bilden und das Testen von Software halt automatisieren kann, für irgendwie alles Mögliche.
Also sie haben es Open Source gepusht, steht denn Google noch dahinter oder macht der Dimitri Lomov das auf eigene Faust?
Ich glaube, es wird schon immer noch von Google weiterentwickelt. Und ich glaube, sie benutzen es auch noch. Aber das ist jetzt Spekulation. Also ich weiß nicht, ob sie mittlerweile irgendwas anderes haben. Und es ist halt ein Multilanguage-Build-System. Also es löst halt irgendwie auch so Enterprise-Probleme, wo man halt irgendwie ein Projekt hat, was dann irgendwie aus Java und C und irgendwie der neue Kram wird dann in Scala geschrieben und das ist halt aber alles ein Projekt und du wirst das Ding jetzt irgendwie bilden und testen und bauen und so. Dafür ist Bazel, glaube ich, ganz gut. Genau. Und es ist jetzt in der Version 1.0.
Okay, und was kann es jetzt besser?
Es ist stabil.
Okay.
Fertig.
Endlich.
Version 1.0. Jetzt fertig.
Okay. Ist fertig. Gut. Ich glaube, der Key Selling Point ist doch, dass sie eben diese Cross-Technologie-Build-Pipeline aufziehen, oder?
Ich glaube, das ist schon eines der großen Selling Points, warum man halt irgendwie Bazel nehmen will und nicht irgendwie das Native der Sprache, weil die meisten Sprachen haben ja nativ irgendwie irgendwas zum Bilden und irgendwas zum Testen, aber halt, sobald man irgendwie mehr als eine Sprache in seinem Projekt hat oder so, dann wird es halt immer ein bisschen kompliziert. Und dieses Problem haben sie ganz, ganz gut gelöst, soweit ich das weiß, soweit ich das mal ein bisschen rumgespielt habe. Aber so wirklich was damit gemacht habe ich auch noch nie, weil es halt irgendwie ein Problem, was man normalerweise auch nicht so hat. Dieses Cross-Language-Projekte, wo man dann ein Tool, eine Pipeline haben will.
Tja. Sehr schön. Genau. Gut, kommen wir von tollen News zu schwierigen News. Docker, noch nicht ganz pleite, aber hat zumindest Geldsorgen, was mich ein bisschen überrascht. Also, oder auch nicht überrascht, weil eigentlich viele von diesen Unternehmen sind ja so aufgebaut, ja, wir verbrennen so lange Geld, bis, weiß ich nicht, bis wir gekauft werden von Google oder so. Und auch wenn Docker es geschafft hat, so diese Containertechnologien nach vorne zu bringen, haben sie irgendwie nicht geschafft, ein Geschäftsmodell zu entwickeln. Oder die Geschäftsmodelle, die sie entwickeln wollten, so wie Docker Swarm und so, wofür du dann hättest halt mehr bezahlen sollen, sind ihnen auch irgendwie weggeschwommen, weil da über Kubernetes um die Ecke kam und den eigentlich heutzutage kaum noch jemand Docker Swarm macht. Mhm. Ja, und ich meine, auch sonst, so ein paar Core-Technologien haben sie an die Cloud Native Foundation gegeben, so Containerd und so. Und haben die irgendwas, mit dem sie Geld machen? Nö, ne?
Ja.
Fällt jemand was ein?
Gibt's nicht so einen Docker Enterprise?
Ja, kennst du jemanden, der das kauft?
Nee.
Ja.
Fällt mir jetzt so spontan, fällt mir niemand ein, aber irgendeine Enterprise wird das bestimmt gekauft haben.
Ja, nee. Die Docker, aus dem Docker Hub ziehen die auch kein Geld. Also nee, man kann ja auf dem Docker Hub Private Repositories. Nee, also. Ja. Ne, das kann man, es kostet was, aber das wird sicherlich nicht reichen, weil du kannst ja mit $500 im Monat, was für so einen Konzern eher ein Witz ist, kannst du 500 private Repositories aufmachen und 500 parallele Builds laufen lassen.
Ja, aber wenn du ein großes Unternehmen bist, setzt du dir eh deine eigene Docker Registry auf. Mit,
weiß ich nicht. Das kommt da außerdem dazu, weil dann hast du die.
Harbor oder, hast du nicht gesehen.
Ja. Es gibt ja Docker-Alternativen, so Rocket, Podman, Builder, genau. Scopeo. Habt ihr damit schon mal rumgespielt?
Ich wollte mir Podman jetzt mal ein bisschen näher angucken. Ist ja auch so das, also Podman Builder ist ja das, was gerade Red Hat so ein bisschen pusht. Mhm. Das kommt halt noch zusätzlich erschwerend für Docker hinzu, dass Red Hat gesagt hat, ist ja alles nett und schön. Oder ein paar Entwickler bei Red Hat. Und dann was gebaut haben, was halt so ein paar Schwächen beseitigt sozusagen, also dass man es unbedingt als Root laufen lassen muss und hast du nicht gesehen. Und Podman ist halt auch so ein Drop-in-Replacement. Ja, du kannst einfach sagen, okay, Docker PS, Docker hast du nicht gesehen oder Docker wird jetzt ersetzt durch Podman. Du kannst fast alle Befehle genauso eingeben, so wie du vorher. Gab wohl Leute, die haben einfach einen Alias gesetzt von Docker nach Podman. Und benutzt Docker PS, aber eigentlich benutzt er dann und Docker irgendwas und eigentlich ist es dann Podman, der aufgerufen wird. Das kommt halt wirklich da nochmal erschwerend hinzu für Docker, dass, ja, wie gesagt, Docker Swarm, alle machen Kubernetes, Docker Registry, jeder macht sein eigenes Zeug und Docker Enterprise, Red Hat, SUSE und einige andere machen jetzt halt Podman. Bei wissenschaftlichen Instituten ist Docker auch ganz außen vor sozusagen. Wir machen alles mit Singularity zum Beispiel. Das sind bei uns Singularity-Container dann immer. Da will halt auch keiner, dass du das irgendwie als Root ausführen kannst. Mhm. Und ja, ist schon ein bisschen krass irgendwie. Also wenn sie jetzt nicht ein paar Millionen auftreiben oder doch noch gekauft werden von irgendjemandem, könnte das auch sein, dass Docker in mittelnaher Zukunft vom Markt wieder verschwindet.
Und weil das Verschwinden des Docker-Hubs, das wäre für die Szene wirklich schmerzhaft. Also weil da liegt so viel Zeug rum, was so viele Leute benutzen, die Infrastruktur zu verlieren, das würde, glaube ich, zu einem Aufschrei führen. So Docker an sich, glaube ich, weil die Technologie-Chain liegt ziemlich offen da. Sie haben ja nicht viel mehr, also sie haben schon es sehr gründlich gemacht, aber sie haben vorhandene Technologien neu zusammengeschnürt. Das heißt, das zu kompensieren, das ist denkbar, dass das eben die Player im Cloud-Markt schaffen. Aber diese Infrastruktur zu etablieren wieder, also die hinzustellen, auch dafür gibt es genug Ressourcen und so, aber die zu etablieren, das ist das Repository, wo die ganzen populären Images liegen. Das
gut, aber da könnte auch ein Red Hat oder ein Google hingehen, sagen, wir bauen ein neues Repository auf und ihr alle aktiven Projekte sozusagen pushen ihr Zeug jetzt dahin.
Ja.
Dann hättest du vielleicht auch den ganzen Legacy-Scheiß einmal los, der irgendwie seit Jahren eh nicht geupdatet wurde.
Ach, und du meinst, die bauen dann da endlich mal ein vernünftiges UI drauf, dass du die wegfiltern kannst. So, jetzt zeig mir mal keinen alten Kram, sondern ich will nur aktuelle.
Genau. Ja. Alles, was nicht in den letzten 4 Monaten geupdatet wurde, bitte nicht anzeigen. Das wäre schon ganz praktisch, ja.
Ja.
Ja, ich gebe dir recht, also für Docker Hub wäre ein bisschen schmerzhaft, aber irgendjemand würde wahrscheinlich kommen und eine neue Registry aufbauen oder es findet sich doch noch jemand und kauft halt nur diesen einen Teil raus oder so. Ja, also mich hat es, wie gesagt, ein bisschen überrascht mit den Geldsorgen und dann bei näherem drüber nachdenken fand ich es dann doch logisch, weil ja, es hat halt irgendwie ja, es gibt keinen Grund oder es gibt kein Geschäftsmodell für Docker, womit sie jetzt noch wirklich Erfolg haben können. Und ich sehe auch keinen so am Horizont. Also kann natürlich jederzeit passieren. Ja, vielleicht haben sie die nächste revolutionäre oder zumindest evolutionäre Idee. Ich meine, mit Docker Swarm lagen sie ja auch nicht schlecht. Ja, bloß, dass halt dummerweise so dieses Kubernetes kam und es alles andere weggefegt hat sozusagen.
Ja, Google hat da halt viel Geld in die Hand genommen und das dann einfach Open Source gemacht. Das ist natürlich schon, gegen sowas zu konkurrenzieren, ist halt schwierig. Mhm.
Tja. Ja gut, aber es hätte trotzdem auch was anderes werden können.
Ja.
Und Mesos war auch ein bisschen weiter als am Anfang Kubernetes. Aber es war halt von vornherein halt ein sozusagen ein offenes Projekt, was dann halt relativ schnell an die Cloud Native Computing Foundation gegangen ist und auch ziemlich viele andere Entwickler von anderen Firmen dran beteiligt hat und das war halt bei Docker Swarm und Mesos halt so nicht der Fall. Das ist halt so. Tja. Gut, sind wir gespannt, wann wir Docker dann zum Toten der Woche hinzufügen können. Wie lange das noch dauert.
Andererseits haben sie natürlich auch jetzt echt Schwierigkeiten, wenn sie schon bekannt gegeben haben, dass sie Geldsorgen haben, dann fällt der Preis der Firma ja gerade ins Bodenlose. Also, dann könnte ich mir schon vorstellen, wenn sie Docker mit dem Namen für ein Apple und ein Ei zu bekommen, dass Microsoft oder Red Hat sich das kaufen.
Stimmt, Microsoft kauft nicht Microsoft gerade alles, was irgendwie...
Microsoft kauft alles, was ihnen in den Weg kommt. Die wissen nämlich nicht, wohin mit ihrem Geld. Außerdem haben die gerade einen ganz guten Lauf. Ja, da ist einiges los. Da kommen wir später noch zu, glaube ich.
Ja.
Oder?
Okay.
Machen wir das jetzt? Wir können das auch jetzt machen.
Komm
jetzt hier. Microsoft in der Open Source Welt.
Genau. Microsoft kauft Docker. Nee, was?
Nee, nicht ganz. Kurze News aus der Java-Ecke. Microsoft stellt nämlich ein Core-Java-Team auf. Das ist,
das ist
so.
Also dem nächsten Microsoft-Java.
Ja, das außerdem, weil Microsoft hat außerdem jClarity gekauft und jClarity ist die Firma, die Adopt OpenJDK managt. Und Adopt OpenJDK ist das Projekt, was das Open Source der Java hernimmt und daraus die neuen JDKs baut, nachdem Oracle die Lizenzbedingungen angezogen hat und sagt, es darf niemand mehr Oracle JDK in Produktion benutzen, ohne Lizenzen dafür zu haben. Mhm. Und das hat eben, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dazu geführt, dass es mittlerweile einige Hersteller gibt, die JDKs bereitstellen. Das ist Amazon, das ist Azure, das ist IBM, Microsoft eben, Pivotal, das sind die Leute hinter Spring, Red Hat, SAP und viele andere. Und Microsoft ist jetzt hingegangen und hat die Leute, die das Dachprojekt hinüber diesen ganzen oder über der Codebasis für diese JDKs managed, hat sich die einverleibt. Und das ist, Java ist jetzt Microsoft. Jetzt wird's komisch irgendwie. Die Hölle gefriert oder so ähnlich. Ne? Das tut sie irgendwie regelmäßig.
Komplett kalt.
Ja, und vor dem Hintergrund bauen sie eben auch, oder im Kontext von dem bauen sie ein Core-Java-Team bei Microsoft auf. Mhm. Tja, da sind auch ein paar bekannte Namen gelandet. Das ist eben, das habe ich dann über Twitter mitbekommen. Habe das auch verlinkt von Bruno Borges. Spannende Zeiten. Vor allem, also nachdem ja Microsoft Linux auf den Desktop verholfen hat? Machen Sie dann jetzt auch, führen Sie dann jetzt auch letztendlich .NET und Java zusammen, sodass wir auch die Diskussion dann demnächst einfach sein lassen können?
Das wie gesagt, und demnächst machen Sie, bringen Sie nur noch eine Linux-Distribution mit so netten Fenstern raus. Also das dauert nicht mehr lang, weil Ihren eigenen Update-Mechanismus kriegen Sie ja nicht in den Griff. Ja, es ist ja jedes Mal was kaputt. Und dann kann man den Scheiß auch sein lassen.
Ja.
Ist Windows nicht auch nur noch eine Linux-Distribution, oder? Das hatten wir doch.
Ja, ja, genau. Mit dem Linux-Desktop-Kernel da. Mhm. Definitiv. Ja. Tja. Gut, aber das ist ja, jetzt müssen wir wieder zu den warnenden Worten finden. Ja. Microsoft wird dadurch ja jetzt nicht gut. Microsoft bleibt gefährlich und das auch vor allem deshalb, weil sie so wie alle anderen Hersteller auch die Leute in ihre eigene Cloud ziehen wollen und damit wieder von dieser offenen Welt weg. Also die Offenheit darf sich, so hat man mittlerweile den Eindruck, offen dürfen wir gerne da sein, wo es nur um die ganzen Nerds geht und die Softwareentwicklung und so Source Code und so. Ja, wenn ihr wollt, GitHub hier, da, genau, da können sie es rausziehen, aber wenn es dann darum geht, dass Leute das Zeug tatsächlich benutzen, dann bitteschön immer nur in der geschlossenen Cloud von dem jeweiligen Hersteller. Ob das jetzt Microsoft ist, ob das Oracle ist, ob das Google ist oder Amazon, die Clouds versuchen sich ganz massiv gegeneinander abzugrenzen. Und gerade wenn manche Firmen hatten ja schon mal die Idee so, ja, Cloud-Anbieter, na gut, dann setzen wir halt auf 3 Cloud-Anbieter und machen so eine Cloud, Cross-Cloud-Architektur. Und das ist ganz schön anstrengend, sowas zu tun. Und ein Beispiel dafür, warum das eine blöde Idee ist, zu sehr auf die Cloud zu setzen, hat die amerikanische Regierung mit Hilfe von Adobe in Venezuela geliefert. Was dort geliefert wurde, ist, dass der Präsident Trump wohl zu Adobe gesagt hat, hier Venezuela, der mit diesen gerade keine guten Freunde, hört mal auf mit denen Geschäfte zu machen. Und die Reaktion von Adobe war dann, ja, dann müssen wir wohl jetzt aufhören, den Leuten in Venezuela die Adobe Cloud zur Verfügung zu stellen. Und das führte dazu, dass von heute auf morgen keiner in Venezuela mehr in der Lage war, Photoshop, Lightroom und andere Adobe-Produkte zu benutzen. Und das sollte internationalen sehr vielen Leuten hoffentlich sehr gut vor Augen geführt haben, was diese Cloud-Abos denn eigentlich für eine politische Brisanz haben. Also mal von der wirtschaftlichen Abhängigkeit her, was für ein Machtinstrument da eigentlich an die Hand gegeben wird. Und das kann man halt 1:1 übertragen auf, die Leute setzen alle auf Office 365 von Microsoft. Der Präsident Trump beschließt, ah, die Europäer, die gehen mir heute aber ganz schön auf den Sack. Hier, Microsoft, schalt denen mal die Cloud ab. Und dann können von heute auf morgen ganz schön viele Unternehmen hier nicht mehr ordentlich arbeiten. Das muss man sich da an diesem Beispiel bewusst machen.
Das ist halt ein bisschen das Problem. Das ist irgendwie ein US-Unternehmen. Wenn die US-Regierung sich halt entschließt, irgendwie keine Geschäfte mehr mit Venezuela zu machen, dann gilt das halt auch für ein Adobe. Und das ist halt echt ein Problem, weil man hat die Software halt nicht gekauft. Früher, wo man sich halt irgendwie so ein Lightroom gekauft hat, dann hat man das einmal gekauft und dann konntest du zwar jetzt irgendwie keine neuen Lightroom-Versionen mehr legal kaufen, aber du hast immerhin dein Lightroom, was du irgendwie legal erworben hast, kannst du einfach weiter benutzen, weil es halt Software, die hast du gekauft, ist irgendwie nicht betroffen vom, ist halt, wird halt sozusagen nicht neu exportiert, ist halt, wurde exportiert, ist halt weg. Und mit diesen Cloud-Abos ist halt so, ja, wird halt ständig exportiert, solange bis es halt nicht mehr exportiert wird und dann hast du keinen Zugriff mehr. Mhm. Und das ist schon nicht so geil. Also ist halt doof, wenn dir jemand einfach sagt, so, ja, das Tool, was du hier irgendwie, stell dir vor, du bist irgendwie Fotograf, du benutzt das zum Arbeiten und von heute auf morgen sagt jemand so, ja, pff, diese Toolsuite, die du benutzt, um zu arbeiten, die kannst du jetzt leider nicht mehr benutzen. Und dann?
Hast du Pech gehabt. So sehr ich, also die Kritik daran ist berechtigt. Ich glaube aber, dass mit der Analyse, dass es Leuten bewusst wird, dass man es nicht machen sollte, wird nicht passieren.
So, nee, ich habe da meine Hoffnung zum Ausdruck gebracht. Das war keine Analyse.
Das wird nicht passieren, weil wir hatten dasselbe mit Slack vor ein paar Monaten oder ist auch schon wieder ein Jahr her. Wir hatten das schon so oft
Und war nicht auch erst gerade letztens was mit GitHub und Iran? Wo sie alle iranischen Private-Repos irgendwie, glaube ich, einfach von heute auf morgen abgestellt haben, den Zugriff?
Ja, der kann durchaus sein. Kann ich mich jetzt nicht dran erinnern, aber wir haben sowas öfter, ja. Klar, da, wenn plötzlich ein Land halt Feind der USA ist oder Feind von Trump oder keine Ahnung, weil er schlechtes Müsli gegessen hat morgens, dann kann das schon mal passieren, ja. Dass das, betrifft ja nicht nur so in Anführungsstrichen Special Software wie Lightroom und hast du nicht gesehen. Es kann natürlich auch dein Betriebssystem sein, ja. Also wenn Apple plötzlich irgendwie nicht mehr in irgendwelche Länder exportieren darf, dann kriegst du keine Updates mehr und wer weiß, ob die nicht auch noch irgendwelche Sachen abschalten können, ebenso Microsoft, wer weiß, ob Windows weiterläuft, wenn du nicht gerade irgendwie Windows 2000 noch verwendest. Also dein Windows 10, keine Ahnung, wenn der Trump meint, nee, in diesem Land darf das jetzt nicht mehr benutzt werden, dann ist das halt wahrscheinlich auch aus. Die einzige Lösung dafür ist, Open Source Software zu nehmen. Ja, dann könnt ihr halt nicht Lightroom nehmen, sondern müsst Darktable nehmen oder Raw Therapy und müsst Linux verwenden sozusagen und nicht mehr Windows und nicht mehr macOS. Das wäre die Lösung. Weil da hat kein einzelnes Unternehmen die Hand drauf. Und man kann sich das Zeug zusammenbauen, auch wenn Trump mal wieder durchdreht.
Genau, und dazu passend, dazu anschließend kann man die Initiative des Gründungsvorstands oder das Interview mit dem Gründungsdirektor für die Agentur für Sprunginnovationen, über deren Namen sich der ein oder andere vielleicht schon belustigt hat, kann man das heranziehen, weil der stellt ganz klar in den Mittelpunkt, dass wir in Europa mit unseren Versuchen, die Digitalisierung voranzubringen, eine, jetzt kommt's, humanistische Antwort auf das Silicon Valley schaffen sollten. Das ist eine sehr sperrige Formulierung, die weiß nicht, ob man die so formulieren muss, weil dieses humanistisch, das ist ein so schwergewichtiges Wort, so ein schwergewichtiger Terminus. Aber im Kern hat er damit einen ganz guten Punkt getroffen, weil er da auch mit reinbringt, dass er sagt, zum einen sagt er, dieses turbokapitalistische Plattform bauen, wie das im Silicon Valley passiert, das kann nicht das sein, was im Interesse der europäischen Staaten und deren Bewohner ist, sondern er stellt auch in den Mittelpunkt, dass die Antwort auf das, was da im Silicon Valley passiert, eigentlich eine konsequente Open-Source-Strategie sein sollte. Und das kann man ihm glauben, weil er kommt daher, dass er an der Gründung von der Open Exchange AG beteiligt war und Zeit lang deren Leitung inne hatte.
Genau, geht noch weiter zurück. Ohne Rafael Laguna gäbe es SUSE wahrscheinlich nicht mehr. Er hat, glaube ich, damals für eine Bank gearbeitet oder so, wenn ich das noch richtig weiß. Und SUSE war ja kurz nach der Dotcom-Krise eigentlich pleite. Hat ja auch ganz viele Mitarbeiter entlassen und hätte der Raphael da nicht sozusagen an der richtigen Stelle gesagt, jo, wir glauben da dran und SUSE sozusagen mitgerettet, hätten wir heute kein SUSE mehr. Dann hat er gab er dann schon immer SUSE Open Exchange und als SUSE Novell gekauft hat, hat er halt gesagt, jo, ich glaube aber an dieses Produkt sozusagen, wir lösen das jetzt aus SUSE raus. Und machen mit Open Exchange eine eigene Firma, die er ja auch relativ groß gemacht hat. Und Open Exchange hat ja dann auch hier den Dafcut Mitgründer sozusagen gekauft und einige andere Sachen. Also ja, ist eine erfolgreiche Firma. Ich hatte den auch für Raletux mal vor gefühlten Jahrzehnten auch schon wieder her, mal im Interview. Also ja, dem kann man schon, ist schon gut, dass der das führt, sozusagen diese wie Agentur für Sprunginnovation. der ist eigentlich ein cleveres Kerlchen sozusagen. Also bin mal gespannt, was da so rauskommt.
Ja.
Gut. Dann Google. Google hat irgendwie so ein Event rausgebracht, aber erstmal wollte der Felix, glaube ich, noch drüber meckern, dass Google irgendwie inkompetent ist.
Ah, was heißt meckern? Es ist einfach interessant zu sehen, dass auch Google irgendwie Probleme hat, irgendwie den Android-Kernel, der ja im Prinzip einfach ein Linux ist, zu maintain. Und zwar haben sie selber, also gut, ist natürlich ein großes Unternehmen, gibt viele Abteilungen. Eine davon ist ja dieses Project Zero. Die haben halt einen Use-After-Free-Bug gefunden im Linux-Kernel. Der wurde im Kernel auch eingepflegt, aber ja. aus Gründen ist der irgendwie nicht halt in den Common-Kernel von Android
gewandert.
Ja, komisch. Und die Hersteller haben natürlich auch das ist einfach nicht auf den Geräten gelandet, obwohl sie den Fehler selber gefunden haben und so. Und das ist halt schon, das zeigt halt, wie schwierig sowas ist, wenn man das irgendwie selber maintaint, selbst wenn man irgendwie in Google ist und irgendwie vermutlich viel Geld und viel Entwickler dafür zahlt, sowas zu machen, gehen halt trotzdem Dinge schief.
Ja, da hat wohl irgendjemand seine Hausaufgaben nicht richtig gemacht, ja.
Genau.
Weil eigentlich fliegen die ja ihren Kernel sozusagen und sollten das Zeug, ich meine, es ist ja schon immer noch so eine angepasste Variante, es ist ja nicht der ganz Standard Linux-Kernel. Von dem her, ja, hat da irgendjemand nicht aufgepasst, würde ich mal sagen.
Tja.
Schon ein bisschen traurig.
Aber, ja, passiert halt.
Ja.
Ich glaube, ja. Ich weiß auch nicht, was man dagegen machen soll, will, kann. Ist halt so ein bisschen. Vielleicht kann man noch mehr Geld drauf werfen aufs Problem. Vielleicht löst das was. Noch mehr Entwickler, aber naja.
Nee. Schlaue Leute drauf werfen, genau. Vielleicht. Ja.
Oder sich ein neues Phone kaufen. Oder?
Ja, oder. Viel spannender fand ich ja die Pixel Buds. So ein scheiß Name, echt.
Pixel Buds.
Diese Ohrstöpsel, die irgendwie jetzt noch, die kommen, glaube ich, erst im Frühjahr nächstes Jahr.
Sind die dann mit Siri oder?
ja, dieses andere, so dieses ähnliche wie Siri, ja, genau. Die kleben dein Ohr so zu und irgendwie soll es total toll sein. Ich fand den Namen komisch. Das ist so. Aber sie haben eine Menge sozusagen bei diesem Event rausgebracht, dass das Pixel 4, also dieses Smartphone, kommen sollte, war ja schon klar. Haben sie ja auch selber mal irgendwie schon ein Foto geleakt gehabt, sozusagen. Also Pixel 4 kam raus, haben sie die Pixel Buds, also diese Ohrstöpsel, vorgestellt, dann Pixelbook Go. Ich sehe jetzt insbesondere, wenn man auf Konferenzen geht, wo viel amerikanisches Publikum, US-amerikanisches Publikum ist, dann sieht man ja schon viele mit so Pixelbook, Pixel Chromebooks rumrennen. Und an die Kategorie fällt auch wieder dieses Pixelbook Go, nochmal kleiner, leichter mit Chrome OS.
Auch schneller oder einfach kleiner, leichter? Als die Pixelbooks vorher.
Weiß ich jetzt nicht genau.
Okay.
Weil bestimmt auch ein Tick schneller. Schnellerer Akku oder längere Akkulaufzeit, so die typischen schneller, höher, weiter Sachen, die man halt da so findet. Genau. Das waren so die interessanten. Es ging dann noch so ein bisschen um Nest-Sachen, die mich jetzt nicht so interessiert haben, deswegen habe ich die mal geskippt. Vielleicht interessant noch dieses Pixel 4. Weiß nicht, habt ihr euch das mal angeguckt, dieses Ding? Ja, nein.
Nur so
So, so ganz, ganz bisschen.
Ja. Also gibt es wieder in verschiedenen Farben, schwarz, weiß und orange irgendwie. Haben dann natürlich Pure, White, Black, irgendwas, hat ja immer den komischen Namen noch. Spezielle Kameras, und da haben sie auch gerade wieder dann an den Kamera-App sozusagen rumgeschraubt, dass es dann besonders gut zu benutzen ist sozusagen. Also zwei verschiedene Linsen sozusagen sind drin. Natürlich auch ein Flashlight, was man ja bei vielen Fotos hoffentlich nicht verwenden sollte. Und waren schon, also zumindest in der Präsentation, ich hatte jetzt selber keins in der Hand oder so, schon cool gemacht, was man tatsächlich, dass man von einer großen Entfernung ein Foto aufnehmen kann und ranzoomen kann und das Foto dann hinterher sogar besser sein soll, als wenn man es, normalerweise sagt man ja, digitaler Zoom ist ja egal, ich kann auch vorher fotografieren und dann hinterher sozusagen reinzoomen und ausschneiden. Und da soll es wohl halt so sein, dass man mal gleich ranzoomt und ein Foto macht, dass es besser ist, als es hinterher zuzuschneiden. Ja, also die kostet irgendwie das Pixel 4 mit 64 GB, kostet 749 Euro. Dann gibt es noch wieder so eine XL-Variante für 899. Finde ich, ist schon ein bisschen, ja, ein bisschen teuer. Ja, es ist jetzt schon nicht mehr die Kategorie, wo ich mir Telefone noch kaufen mag. Also ich weiß nicht, ich habe irgendwie aufgehört, mir das größte Gedöns zu holen. Und Felix hat ja vorhin auch gesagt, ja, dass ich eher das Pixel 3 jetzt geholt.
Das ja, ist aber so irgendwie. Also so ja. Für dich wäre jetzt die richtige Aussage, dass du einfach aus dem Alter raus bist, ne?
Ja, genau. Genau. Ja, kann auch sein. Genau. Man wird einfach, man ist mit weniger zufrieden, sozusagen. Ja, stimmt. Vor 10 Jahren musste es noch das Top-Ding sein. Wobei vor 10 Jahren haben die halt dann auch nur 300 gekostet, ja. Das war schon das Teure. Oder 400 oder so. Und gut. Jetzt wollen sie ja 1000. Das ist irgendwie.
Ja. Irgendwie ist es krass. Es ist schon viel Geld, aber wenn man sich mal so überlegt, dass man das Ding halt irgendwie normalerweise sowas um die 2 Jahre hat, mindestens. Und ich weiß nicht, wie euer Handygebrauch so aussieht, aber wenn man das halt mal irgendwie auf Stunden runterrechnet, die man sein Handy dann auch benutzt, dann ist es eigentlich nicht so teuer. Finde ich.
Also wenn man das es ist dein persönlicher digitaler Assistent. Man darf es halt nicht damit mit den Augen sehen. Es ist ein Telefon. Das ist es heutzutage halt nicht mehr. Es ist ein
Telefon.
Es ist ja. Gerade mit diesen hochwertigen Kameras. Es ist eine hochwertige Kompaktkamera, die man immer dabei hat. Und es ist der persönliche digitale Assistent.
Ja,
es ist halt. Und dann relativieren sich diese Preise einigermaßen. Man muss es sich immer noch leisten können. Das ist immer noch arschviel Geld. Gar keine Frage. Aber wenn man diese Aspekte da zusammennimmt, dann relativiert sich das etwas.
Ja, also ich finde, da muss man sich dann halt auch ehrlich überlegen, wie viel man das Ding dann wirklich halt benutzt und ja, für was. Und dann kann man natürlich irgendwie zum Schluss kommen, dass es einem das nicht wert ist. Aber wenn man sagt, man benutzt es irgendwie nur zum Telefonieren, aber dann kaufst du dir halt kein Pixel 4. Also dann kaufst du dir halt ein Phone, was nur telefonieren kann, aber wenn du es irgendwie als, wenn es halt irgendwie, es ist halt deine Kompaktkamera ist, dein MP3-Player ist, dein Organizer, deine Notiz-App, dein, halt alles in einem. Also, ja. Man kann halt schon auch echt viele Dinge damit machen und wenn man viele Dinge davon braucht, dann finde ich, relativieren sich diese Preise schon auch ordentlich.
Ja, wobei, das kann man dann auch wieder nochmal in ein anderes Licht drücken. Das ist mir neulich nochmal bewusst geworden, dass man nämlich sehr viel Geld für ein Gerät ausgibt, was einen dazu bringt, noch mehr Geld auszugeben. Weil man möchte ja dann gute Apps haben, gut gepflegte Apps haben und dann ist man auf einmal da, dass man für eine Reihe von Apps so zwischen 3 und 15 Euro ausgibt. Und das läppert sich auch. Und dann denkt man sich, naja, ich habe ja jetzt gerade irgendwo zwischen 600 und wenn man so verrückt ist, diese neuen iPhones da zu kaufen, 1500 Euro zu kaufen. Und dann legt man zusätzlich nochmal, damit man die Software bekommt, die man darauf betreiben kann, legt man nochmal Geld hin. Das ist auch ja geschickt aufgesetzt, kann man mal sagen.
Ja, aber es ersetzt dir halt irgendwie in vielen Fällen irgendwie den Use Case, irgendwie einen Laptop zu haben, zum Beispiel. Also ja, klar, ja, das ist nicht, wir sind da wieder nicht die Zielgruppe. So irgendwie, klar, ich brauche irgendwie trotzdem, ich schleppe halt trotzdem noch einen Laptop mit, weil ich will halt auch irgendwie mal Software schreiben oder irgendwie Fotos halt irgendwie bearbeiten, mehr als irgendwie in der App, wo ich ein bisschen mehr Möglichkeiten habe. Aber für viele Leute reicht das halt irgendwie, wenn die das Foto mit dem Handy machen können, irgendwie eine Fotobearbeitungs-App haben, das da drin bearbeiten können und irgendwie von ihrem Handy auch direkt irgendwie posten und an Freunde schicken und was weiß ich alles.
Ja, ja. Und es ist auch tatsächlich dieses vor vielen Jahren postulierte Mobile Web First wird von vielen Leuten gelebt. Es ist das Fenster ins Internet für viele Leute. Das, was man aus unserer Sicht, weil wir ja so viel Zeit vor den großen Bildschirmen verbringen, vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat. Ja, so viele Schirme in einem Satz. Ja. Aber das ist für viele Leute Alltag. Die Leute, die eben nur ihr Handy haben, ist das Internet-Device. Und es geht ja auch. Also man kann Online-Banking damit machen, man kann, wenn man denn ihn noch eBayt, wenn das überhaupt, das ist ja auch schon aus dem letzten Jahrtausend. es geht ja alles mit den Dingen.
Trotzdem nochmal zurück zum Pixel 4, hardwaremäßig, hardwarepreismäßig, also es hat halt nicht die neueste Snapdragon irgendwas Generation. Also du kriegst halt auch schon Telefone, die einen neueren Prozessor drin haben und du kriegst halt auch schon Telefone, die halt irgendwie drei Kameras haben, wobei noch eine spezieller ist. Und dann kann man sich halt, und zusammen kosten die dann halt auch nur ungefähr in diesem Price Range. Und dann ist halt die Frage, ob man sich dann nicht lieber so eine kauft und warum es jetzt dann doch ein Pixel 4 sein muss sozusagen. Relativiert sich, glaube ich, beim XL ist der Unterschied dann nicht mehr so groß, aber kriegst wohl auch schon für 700 irgendwelche mit neuestem Snapdragon, was ja 855 plus oder sowas, was jetzt dieses Telefon nicht hat. Das ist dann halt ein bisschen komisch sozusagen. Ansonsten
gut, aber
softwaremäßig noch interessant ist, glaube ich, dass du diese Spracherkennung jetzt direkt auf dem Telefon hast. Also vorher war die quasi im Google-Datenzentrum und die Sachen mussten erst hingeschickt werden und da analysiert werden und die Sache wieder zurück. Ist jetzt wesentlich schneller, wenn es lokal passiert. Es war auch erstmal nur für Englisch der Fall, aber immerhin. Und wenn das lokal berechnet wird, müssen natürlich auch keine Daten nach draußen gehen. Also ist auch nochmal so ein Privacy-Aspekt. Muss man natürlich gucken, dann nicht doch irgendwelche Daten doch hinterher noch weggeschickt werden oder ob man das irgendwie noch abstellen kann. Aber das fand ich auch noch so interessant, dass sie das zumindest jetzt nochmal extra betonen. Also nicht nur, dass es deutlich natürlich schneller ist, was auch wichtig ist und ein Verkaufsargument, aber es wurde auch gesagt, dass extra jetzt keine Daten mehr zum Google-Rechenzentrum für die Spracherkennung geführt werden müssen. Fand ich interessant.
Ja, ja, das ist natürlich praktisch. Ja, wie du gesagt hast, die Frage ist halt ein bisschen so, ja, und dann gibt es irgendwie noch so für Debug-Zwecke, wird es irgendwie aufgezeichnet und
genau.
Trotzdem dann geschickt, so, wäre dann schade.
Und sie haben wohl auch so eine Sprach-App oder so eine Recorder-App, die denen halt transkribiert sozusagen, was du sprichst und hinterher dann auch suchen kannst da drin. Also was weiß ich, wenn wir jetzt Binärgewitter sagen, kannst du dann hinterher in all deinen Aufzeichnungen nach Binärgewitter dem Wort suchen und reingehen und er zeigt dir genau an, wann du das gesagt hast. Sah auch cool aus. Und ja, wenn man natürlich auf Fotos steht und nicht eine extra Fotokamera mitnehmen will, dann holt man sich vielleicht auch ein teureres Telefon. wie gesagt, mittlerweile gibt es auch schon welche mit 3 Kameras. Das Pixel 4 hat jetzt nur diese 2 eingebaut. Aber auch diese Nachtaufnahmen, die sie da gezeigt haben, das sah schon cool aus. Das kann ich mit meinem, in Anführungsstrichen, 200-Euro-Telefon natürlich leider nicht machen. Ja. Aber und dafür kann man immer noch eine große Kamera, also da hätten wir eine im Haus, die kann das auch. Die ja. kann dann auch solche Fotos aufnehmen mit Sternen, Himmel und so.
Die Frage ist halt, ob du sie dabei hast. Hast du die immer dabei? Also,
nee,
das ist halt auch irgendwie kein Argument für irgendwie so jemanden wie ich, der halt irgendwie seine Riesenkamera einfach überall mitschleppt. Aber das machen halt die wenigsten Leute.
Ja, und dann, aber meistens schlafe ich auch in der Nacht, weißt du? Meistens schlafe ich in der Nacht und will halt keine Sternfotos machen.
Ach so.
Wenn ich welche machen will, dann kann ich auch eine große Kamera nehmen. Das ist halt so, yo, wenn
ja,
ich weiß, ich will heute
unterwegs.
Mal ein Sternfoto machen. Stell dir mal vor, ich bin unterwegs und mache ein Sternfoto. Nee,
und wirst
stell ich mir nicht vor,
machen?
Weil passiert nie.
Ah, ja, nee. Ingo.
Es tut mir leid, passiert halt nicht.
Du musst vielleicht mal rausgehen an die frische Luft und so.
Nee, draußen ist nass, hat gerne
ich, das schnell mal vor dem Rechner rumhängen. Tja. Bekommst du viereckige Augen oder so.
Ja.
Da war doch was.
Da war was. Ja.
Mit viereckigen
gut, also
Augen.
Das glaube ich so.
Genau.
Doch, eins noch, diese Gestensteuerung. Da ist irgendwie so ein Soli-Chip drin und du kannst jetzt irgendwie über deinem Gerät quasi hin und her wischen und wenn du zum Beispiel einen Wecker gestellt hast und du wischst dann über dem Telefon weg, macht er den leise und du kannst irgendwie mit einer Wischgeste die nächste den nächsten Song oder sowas auswählen. Wobei ich ein paar Videos gesehen habe, dass das eher schlecht als recht funktioniert. Aber was relativ gut funktioniert, ist, dass das Telefon zumindest dann dadurch merkt, dass du dich dem näherst sozusagen. Ja, du reichst mit der Hand in die Nähe und dann geht das Display schon an. Ist jetzt kein Fingerprint-Sensor mehr drin, sondern sie benutzen halt jetzt nur noch diese Erkennung, deine Gesichtserkennung und dann ist es wohl so, dass du dann nach dem Telefon greifst, es in die Hand nimmst, dabei macht es dann halt schon die Gesichtserkennung und ist dann halt schon entsperrt, wenn du es in der Hand hast und da, das funktioniert wohl sehr gut, also zumindest die paar Videos, die ich jetzt gesehen habe. Das ist vielleicht auch noch so ein bisschen interessant, dieser Chip, der da jetzt existiert ist. Ja. Kein Fingerprint-Sensor, nichts mehr. Wird jetzt alles darüber gemacht. Gesichtserkennung und dann halt Annäherungssensor.
Wie gut funktioniert das? Hat jemand schon ein Phone mit Gesichtserkennung?
Nee, selbst wenn, würde ich es nicht benutzen wollen.
Nee, also, aber wenn du jetzt gerade sowas, so ein Pixel 4 hast, dann hast du ja keine andere.
Doch, du kannst
einen PIN eingeben. Ah, du kannst natürlich immer noch einen PIN eingeben, ne? Ja, aber
Letztens ist das wieder so ein Video an mir vorbeigeflogen in diesem Internet, wo irgendwie eine Frau ihren Mann halt verprügelt hat und das immer vors Gesicht gehalten hat und irgendwann hat es geklappt. Ja, das ist dann halt blöd, wenn man Gesichtserkennung hat.
Ja.
Wenn es der PIN gewesen wäre und die Frau kennt den PIN nicht oder Mann oder was auch immer, dann...
Dieses unglückselige Szenario, da kriegst du es auch irgendwann raus.
Ja. Was? Bei was?
Den PIN. Also,
den PIN? Ja.
Also
gibt ja unglücklicherweise dann, klar, also du musst immer noch irgendwann einlenken, um es dann rauszugeben, aber auch da gibt es ja auch Überlegungen in unserer unglückseligen europäischen Rechtsprechung, ob das nicht unter Strafe gestellt werden soll, den nicht rauszugeben.
Du meinst so wie in Amerika, wenn du bei der Einreise nicht deinen Code sagst, dann...
Ja, genau.
Ja. Tja, ja. Dann noch sind wir hier auf im Land der Glückseligen sozusagen, genau. Aber gucken wir mal, was bei rauskommt. Ja.
Das ist irgendwie auf legalem Weg und wenn irgendjemand von krimineller Motivation irgendwie deinen PIN will, ich weiß nicht, wie viele Finger du aufgibst für deinen PIN,
nee.
Aber ich würde keinen einzigen dafür aufgeben, so persönlich.
Das ist schon nochmal
eine andere Frage. Das halt so ein bisschen,
es
ja.
Es geht jetzt eher so um einfache Sachen, ja. Wenn jemand das doch mal will, dass dein Handy entsperrt wird, ist das schon nochmal wesentlich einfacher.
Das ist so,
ein biometrisches Ding zu nehmen. Ja, jemand K.O. hauen, Gesichter vorhalten, keine Ahnung.
Ja.
Fingerabdruck nehmen.
Das ist ja. Du weißt auch nicht, wie das im Detail ist, weil mit dem K.O.-Hauen davor halten, haben die nicht zum
Beispiel
auf die Augen.
Also Fingerabdruck kriegst du auf jeden Fall hin.
Ja? Genau, Fingerabdruck
kriegst du hin. Haust, ja. Fingerabdruck, das funktioniert. Weil so schnell ist der nicht
Hast
kalt.
Hast du das da Erfahrung oder?
Ja.
Ja, weißt du das
genau? So mache ich alle meine Telefone auf.
Ah, ja.
Ich hau immer die Person K.O. und dann, klar. Ja. Ja. Nee, das war's zum Pixel 4, glaube ich. Das war's so interessant.
Und jetzt holst du das oder bleibst du bei deinem komischen Jolla?
Ich bleib trotzdem bei meinem Jolla. Ich habe kurz überlegt, ja, also erstens ist es teuer, das ist so, und dann habe ich gedacht, ja, Fotos. Wäre schon cool, eine bessere Fotokamera zu haben, aber eigentlich
brauchst du nicht.
Die Fotos, die ich mache, da reicht tatsächlich die Kamera hier für die Gelegenheitsfotos und für alles andere habe ich jemanden mit einer großen Kamera, der eh ständig Fotos macht. Deswegen. So. Ja, brauche ich halt nicht. Aber ja, ich kann verstehen, warum man drüber nachdenkt oder warum man auch eins mit einer besseren Kamera haben will und vielleicht dann auch ein bisschen mehr Geld ausgeben will oder kann, aber ja, wie gesagt, vielleicht bin ich auch zu alt, also ich kaufe jetzt nur noch Telefone bis 300 Euro, mehr muss einfach nicht sein, sehe ich einfach nicht ein. Also vielleicht dann in ein, zwei Jahren, wenn es dann das Pixel 5, 6, 7, 8 irgendwas gibt, dann kann man ja nochmal drüber nachdenken. Bis dahin. Aber dieses Event war schon so wie Apple früher Events gemacht hat, ne? Also, mittlerweile gucke ich ja keine Apple-Events mehr. Das ist irgendwie nicht mehr interessant genug. Weiß nicht, Markus, du siehst vielleicht noch anders, oder? Guckst du dir so Zeug noch?
Nee, ich habe die nie geguckt. Ich lese mir nur immer hinterher die News durch.
Ja, doch, ich finde die Art von Präsentation schon interessant, was man so sieht und wie die da rumhüpfen und präsentieren und, ja. Und so wie früher hat sich das auch so ein bisschen jetzt bei diesem Event angefühlt, auch wenn ich es nicht live geguckt habe und auch nicht alles, sondern nur bestimmte Szenen. Aber schon interessant, wie auch Google jetzt doch immer mehr zu so einem Hardwarehersteller wird, obwohl sie es ja am Anfang auch nicht wollten. Und ja, Nexus auch erst eingestellt hatten sozusagen und jetzt doch wieder Hardware bauen lassen, sozusagen. Wie sie es wollen.
Das ist vor allem dieses Mithalten und Zeigen, dass die Plattform das hergibt und dass sie dann nicht immer dahinter zurückstecken müssen, dass die anderen Hersteller doch immer noch mal eine eigene Agenda verfolgen. Sondern sie wollen zeigen, was die Plattform an und für sich in ihrem Universum, wo sie die Leute ja wieder reinziehen wollen, so wie bei der Cloud, was es da zu leisten in der Lage ist. Und wenn du ein Samsung-Telefon heute aufmachst, das fragt dich ja erstmal nach der Google-Registrierung und dann willst du dir ja noch die Samsung-Registrierung aufzwingen. Und genauso Sony und genauso Huawei und es ist, und dann hast du immer zwei Logins da drin und ja, da wollte Google natürlich sich von abheben und zeigen, hey, unsere Telefone oder die Telefone mit unserem Betriebssystem können genauso cool sein wie die von anderen namhaften Herstellern.
Wie Apple. genau, auch dieses neue iPhone hat, glaube ich, drei Kameras, oder?
Aber genau, die Frage ist ja, weil nach dem Apple-Event haben ja viele Leute gesagt, die Innovation ist weg. Hast du das Gefühl, dass jetzt in dem neuen Google-Phone noch irgendeine Art von Innovation drin ist, abgesehen davon, dass sie Dinge einfach polieren. Also es ist Evolution, keine Revolution mehr.
Also Evolution ist auf jeden Fall, wie gesagt, die Spracherkennung, die jetzt auf dem Telefon ist. Ich glaube, das mit dem Wischen hin und her, auch wenn es jetzt noch nicht ganz so funktioniert, also wie gesagt, in der Nähe wischen, ja, nicht auf dem, nicht das Display berühren, sondern wirklich, du musst nur die Hand in der Nähe vom Gerät haben. Und ich meine, dann muss er noch den Unterschied erkennen, ob du das Telefon liegt irgendwie auf dem Schreibtisch und du nimmst gerade was von der einen Seite des Telefons und Kaffeetasse oder so, ja, was weiß ich, liegt auf deinem Schreibtisch in der Nähe vom Display, in der Nähe vom Display liegt auch die Kaffeetasse und du greifst halt zur Kaffeetasse, nimmst sie rüber, dass es dann halt nicht angeht, und was, dann klingelt's und du wischst es halt weg und dann soll halt schon das Richtige tun. Also da ist schon Innovation drin, die ich jetzt so bei anderen noch nicht gesehen habe. Aber es ist halt Evolution, es ist definitiv keine Revolution. Auch bei Fotos und Kamerasachen, das haben jetzt auch irgendwie alle und der eine hat die Kamera XY und der andere Z und scheint ein wichtiger Markt sozusagen zu sein. Da muss man einfach mitgehen, ja, auch als Google. War sonst noch irgendwas Spannendes? Ja, also das Telefon wird jetzt wohl nachts seine Updates machen können und dann auch nachts neu starten, automatisch, habe ich gehört. Hast dann so automatische nächtliche Updates und das startet dann nachts einmal um 2 Uhr neu, da wo du hoffentlich eh schläfst. Ja, also so automatische Updates kommen wohl auch. Ist aber auch natürlich jetzt keine Revolution, ja. Ist super, dass du jetzt irgendwie die Möglichkeit hast zu sagen, okay, mach mal immer nachts mal Updates und starte dann auch mal neu, weil da kann ich sozusagen verschmerzen. Also es sind schon ein paar interessante Ideen drin, die jetzt so woanders noch nicht waren. Und ja, ist eine gute Evolution, definitiv. Mhm. Gut, war es das zu?
Google
Event, oder?
Ja, dann kommen wir doch mal zurück zu interessanten politischen Themen. müssen wir da jetzt irgendwie in unseren Shownotes eigentlich einen Abgrenzer? Erklären wir später. Was haben wir denn? Wir haben die EU. Die EU ist für und gegen WhatsApp.
Zur gleichen Zeit, oder? Ja,
zumindest sehr zeitnah. Also, wer es verfolgt hat, wahrscheinlich mitbekommen, dass vor ein paar Tagen kam die Nachricht, dass die EU, IT-Abteilung des EU-Parlaments den Abgeordneten es untersagt hat, Signal zu benutzen und darauf hingewiesen hat, dass sie doch bitte WhatsApp benutzen sollen, weil das hat ja eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung und das reicht ja.
Also muss man aber nochmal präzisieren, also auf dem Telefon hätten sie es schon verwenden können, da ging es jetzt um die Desktop-Dinger, die ihnen bereitgestellt werden als Abgeordneten. Ne? Mhm. Also, dass du da jetzt nicht den Signal-Client oder irgendeinen anderen drauf hast, weil Verschlüsselung, Telefon hast du nicht gesehen. Also es ging halt um die Web-App auf dem Desktop. Also erst habe ich gedacht, was, man darf kein Signal benutzen und dann habe ich ein bisschen näher durchgelesen, ja okay, die IT-Abteilung ist irgendwie planlos und weiß nicht, wie man Signal auf dem Desktop installiert. Ja.
Also sie sahen sich nicht in der Lage, das bereitzustellen, weil die Geräte sind natürlich zentral verwaltet etc. Ja. Ja, das hat zu einer Menge Reaktionen im Netz geführt und
trägt!
Und gefühlt diese Reaktionen haben dann dazu geführt, dass heute oder gestern die News kam, dass das EU-Parlament jetzt Jabba empfiehlt statt WhatsApp und sich dazu bewogen fühlt, Signal zu prüfen. Immerhin. Immerhin prüfen sie. Sie sagen aber gleich, das kann eine Weile dauern.
Wir sind nicht so schnell. Wir sind ja Beamte hier.
Ja, genau. Verschiedene Teilnehmer am EU-Parlament überlegen jetzt wohl eine längere Anfrage an die Verwaltung zu stellen. Diese Wordings für diesen Anfragen ist immer eine kleine Anfrage, eine längere Anfrage. Anfrage ist Anfrage. Naja. Weil das natürlich offensichtlich nicht up-to-date ist und nicht zeitgemäß, wenn sie keinen gängigen Messenger installieren können, der das Schutzbedürfnis der Abgeordneten erfüllt. Ja. Genau, so viel aus der Messenger-Szene. Wollen wir intensiver über Messenger reden, oder?
Nee.
Ja. Nee, schade. Nee.
Also, ich glaube, das Thema ist dann echt auch durch, nicht?
Och, nee, Mann. Nicht. Es kommt immer was Neues.
Ja, aber nicht mehr so wirklich. Irgendwie, die haben alle ungefähr das gleiche Feature-Set. Sie kopieren sich alle die ganze Zeit. Wenn der eine irgendwie ein Feature hat, was irgendwie ganz gut ist, dann geht's halt ein Momentchen und dann wird das irgendwie von allen kopiert. Ich meine, das wollen wir doch, oder?
Ja, also dahinter gärt natürlich noch ein bisschen diese unklare Situation, dass es auch Nachrichten gegeben hatte, ich habe jetzt gerade keinen Link parat, muss ich später suchen, Nachrichten gegeben hatte, wonach die EU überlegt, die Messenger dazu zwingen zu wollen, Interoperabilität herzustellen. Insofern ist diese Empfehlung für Java schon sehr stimmig. Das wäre mal spannend, wenn das passieren würde in Europa. Dass man einfach, dass man nicht mehr diese Insellösung hatte und auch nicht mehr diese Diskussion, welchen Messenger hast du jetzt eigentlich?
Ja, da muss aber das Europaparlament oder die IT-Abteilung von denen auch den eigenen Java-Server noch bereitstellen. Und zwar einen, der sehr, sehr viele Features unterstützt, ja, also XEPs unterstützt, die auch irgendwie sinnvoll sind, ja, und auch Clients empfehlen sozusagen und die halt auch dann überall installieren und auch welche, die halt diese entsprechenden Features alle können, also weiß ich nicht, unter Linux Dino oder weiß ich nicht, wie Windows Clients in dem Bereich heißen,
es ist eine Wüste, leider funktionierende und vor allem für normalen Nutzer nutzbare Clients zu finden.
Ja, das ist einfach. Ja, und du kannst halt nicht mehr so einen Client nehmen, den du vor 10 Jahren noch verwendet hast, der irgendwie Java halt spricht, sondern du musst halt einen haben, der dann halt auch History auf dem Server und mehrere Clients gleichzeitig. Und ich meine, was nützt dir Java, wenn es dann halt auf deinem Telefon ankommt, du das aber nicht merkst gerade, sondern gerade am Desktop bist und auf der Nachricht wartest und du kriegst du da nicht, weil der eine hat eine höhere Priorität und es geht halt nur dahin. Das ist doch irgendwie doof. Und ich meine, die Server können das, die Clients können das, aber nicht in beliebigen Kombinationen, ja. Also du musst halt auf dem Telefon das Richtige haben, du musst auf dem Desktop das Richtige haben. Ich meine, da Gott sei Dank ist immer noch viel Entwicklung in der Java-Community oder XMPP-Community. Aber jetzt gerade wieder, die waren auch irgendwo in Norwegen, Schweden, haben sich irgendwo getroffen und Dinge besprochen und gemacht und so. Und es gibt wirklich mehrere Clients, wo du jetzt, weiß ich nicht, wenn du in dem einen was gelesen markierst, in einem Gruppenchat oder so, ist es dann halt auch in dem anderen. Wenn du da was löscht, wird es gleich in dem anderen Client auch so gemacht. Also es konvergiert sozusagen, die arbeiten mehr miteinander zusammen, aber ja, du darfst halt nicht irgendwelche Legacy-Clients nehmen, sondern musst dann halt auch die nehmen, die entsprechenden Features unterstützen, die halt zusammenarbeiten und der Server muss halt auch die richtigen Sachen tun können.
Mhm. Ja, klar. Das ist ein Riesenpaket. Auf der anderen Seite würde so ein Bestreben natürlich die Entwicklung in dem Feld mal wieder ordentlich anschieben, weil aktuell ist das eben leider eine ziemliche Wüste, sich da offene Alternativen zu dem Messenger zu suchen oder auch für eine Gruppe oder Organisation selber was aufzusetzen, was nicht eben eine dieser geschlossenen Plattformen ist oder einen der großen Namen trägt, das ist sehr schwierig. Und wenn da die Verordnung im Raum stünde, dann wird da vielleicht die Entwicklung auch mal wieder vorankommen. Wäre schon sehr wünschenswert und würde wiederum, da schließt sich der Kreis ein bisschen, würde ein bisschen was zu dem Ministerium für Sprunginnovationen passen.
Die sich noch so mit sowas abgeben. Ja, gucken wir mal.
Ja, genau, den Sprung da drin zu sehen, ist natürlich schwierig. Den Sprung für Europa binnenpolitisch zu sehen, das ist ziemlich offensichtlich.
Ja, ist doch einfach.
Ja, genau. Ja, soviel zu WhatsApp. Dann gibt es noch ein bisschen News von der Urheberrechtsreform. Wir erinnern uns, es gab Artikel 13, der wurde zu Artikel 17 und wurde unglücklicherweise so angenommen, weil da jemand einen Kuhhandel mit jemand anders geschlossen hat, vermutlich. Das ist ja immer noch nicht ganz raus. Bin mal gespannt, ob das irgendwann nochmal belegt wird. Und im Tausch gegen eine Gaspipeline bekamen wir also die Urheberrechtsreform inklusive Upload-Filtern. Jetzt sickert langsam die Erkenntnis durch in der Politik, dass diese Upload-Filter eine relativ blöde Geschichte sind.
You don't say.
Ja, Mensch, überraschenderweise ist das, was die ganzen Bots auf der Straße immer gesagt haben, könnte tatsächlich zustimmen. Und dazu kommt, dass es in gewissen Flügeln von größeren Parteien auch die Erkenntnis gibt, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, sich netzpolitisch gut zu positionieren. Und so hat das zur Folge, dass Leute sich damit sehr insbesondere für diese Parteien progressiven Äußerungen zu profilieren suchen. Und so gibt es dann jetzt einen neuen Anlauf zur EU-Urheberrechtsreform, und zwar diese zu reformieren. und diese hoffentlich dann ohne Upload-Filter zu reformieren. Und interessant ist, dass als Vertreter für die bürgerliche Seite der Verein Change.org, auf dem auch viele Petitionen gestartet werden, eingeladen ist, wurde. Und ja, das andere, was ich gerade so vage angedeutet habe mit den Vertretern dieser großen Parteien, ist der Vorsitzende der JU, dass der dann postuliert hat, ja, wir müssen das jetzt ohne Upload-Filter machen, mal zeitgerecht fürs 21. Jahrhundert. Und das schiebe ich eben ganz klar darauf, dass der versucht, sich mal netzpolitisch in günstiges Licht zu rücken. Ich habe dann meine Zweifel, dass gerade diese Partei sich da in die richtige Richtung bewegen kann.
Ja gut, ich meine, man muss sagen, die CDU, CSU, die wollten ja die Upload-Filter sowieso nie. Ich meine, sie haben sie beschlossen und wahrscheinlich...
Schizophrenie, was ist das?
Ja, man hat ja immer gesagt, ja, ja, aber wir setzen das dann so um, dass wir keine haben. Ich meine, alle haben gesagt, Leute, das ist schön, dass ihr das wollt, aber es wird nicht gehen. Aber hey, man kann es ja immer noch mal fordern. Also, ich meine... Wir waren ja immer dagegen sozusagen. Ja, ja, schon klar.
Ja, genau. Die Save the Internet, also Change.org, die auch mit Save the Internet gepusht haben. Die Petition ist immer noch offen und es lohnt sich immer noch, die zu unterschreiben. Und mittlerweile sind das über 5 Millionen. Das sind halt schon stolze Zahlen und gibt denen auch nochmal Gewicht, auch wenn die erste Reform beschlossen ist. Sich da seine Meinung kundzutun und sich da zu positionieren, schadet nicht.
Jo, auf jeden Fall. Okidoki. Ja, ich habe jetzt mehr auch dazu nicht zu sagen. Also macht mit. Na, rettet das Internet. Mal wieder.
Ja, oder auch einfach okay. Aktuelle politische Diskussionen verfolgen, mitdiskutieren.
Oder sich gleich politisch einbringen.
Ja. 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 Die Diskussion ist ja der erste Schritt dazu.
Ja. Ja, ja, klar. Ja. Ich darf morgen beschließen, dass die Schule WLAN kriegt. Also von dem her.
Hast du vorher gut drüber nachgedacht, ja?
Habe ich drüber nachgedacht. Ich darf bestimmt nicht sagen, was es kostet, aber ich weiß, was es kostet.
Und was ist ja. Mit den Kindern, die elektrosensibel sind?
Die haben Pech gehabt.
Ich habe da hier von uns aus der Region von absurden Rahmenverträgen und lustigen Konstellationen, wo es zwar einen Rahmenvertrag mit dem einen Anbieter gibt und dann aber trotzdem Techniker des anderen Anbieters an der Schule rumschwirren, weil da gibt es ja noch einen anderen Rahmenvertrag. Das, was da an Praxis gelebt wird, ist schon sehr obskur. Und natürlich, wie immer, wenn das so ist, wenn man mehrere Anbieter im Haus hat, schieben die sich dann gegenseitig die Schuld zu. Ich hoffe, das läuft bei euch besser.
Das sehen wir mal. Also ich muss mir das dann mal angucken, wie das dann in der Schule umgesetzt wird. Ich meine, das ist einer, der hat das Angebot geschrieben und durfte das jetzt so umsetzen, von dem her.
Ach so.
Dann wurden noch, ich meine, man muss ja immer noch weitere Angebote einholen, aber ich meine, wenn man jemanden will, dann biegt man die anderen Angebote halt so, dass man natürlich den einen kriegt, den man
wie das ist mit dieser Ausschreibung. Deswegen ist diese Ausschreibungspflicht halt leider eine ziemliche Farce in den meisten Fällen.
Ja. Ja, ich arbeite ja auch im öffentlichen Dienst. Also wir brauchen 3 Angebote. Schon klar. Ja, sagen Sie mir, wie die anderen Angebote aussehen sollen, dann hole ich die schon irgendwo ein. Das ist so. Ja, kann man schon machen, bringt halt nichts, ne? Ja. Oder man findet halt immer Wege drumherum.
Ja, war eine gute Idee, irgendwie in der Umsetzung nicht so ganz.
Ja.
Nee, das restliche Compliance-Zeug, das blendet halt völlig aus. Also egal, wie viel Mühe man sich gibt, Geschäfte machen immer noch Menschen mit Menschen. Und es ist nun mal das Urnatürlichste, dass da persönliche Beziehungen eine Rolle spielen. Und das auszuklammern, ist es immer gekünstelt.
Ja, aber ich meine, man kann es halt versuchen oder man kann irgendwie sagen, es interessiert uns nicht. Also man kann ja schon lenkend einwirken. Das ist jetzt. Man muss jetzt auch nicht irgendwie hingehen und sagen, macht, was ihr wollt. Das
nee,
kann's ja auch
nein,
nicht sein.
Es kommt ja irgendwo her, dieses Vergaberecht und die Compliance-Regeln. Es wird halt zu viel, wenn man dem freien Raum lässt, wird da zu viel Missbrauch betrieben.
Wirtschaft.
Ja. Genau, das willst du ja auch nicht. Und darum stellst du halt Regeln auf, dass die Regeln irgendwie nicht
wasserdicht sind, 100%ig.
Ja, nicht immer dass du nicht irgendwie so eine Regel aufstellen kannst, dass das nicht mehr passiert, dass ist auch klar, aber immerhin so ein, vielleicht so ein gesunder Mittelweg. Musst du ja irgendwie versuchen zu erreichen, glaube ich.
Ja. Okay. So. Willst du das Thema jetzt noch machen oder
verschieben wir es auf nächstes Mal? Nee, ich will es das. Ich fasse mich auch kurz. Es ist auch. Vielleicht ist es auch mehr ein Rand als ein Thema.
Okay, ich bin gespannt.
Und zwar, das Problem ist, es geht um Dokumentation. Das Problem ist, man hat irgendwie halt ganz viele Projekte. Die sind irgendwie in 100 möglichen Sprachen geschrieben. Das ist irgendwie,
sind irgendwie... Nur 100?
Ja, die sind irgendwie in C++ geschrieben und benutzen irgendwie DoxyGen für Dokumentation. Die sind irgendwie in Python geschrieben und benutzen diese Things oder halt auch irgendwie nicht. Sie sind irgendwie in C# geschrieben und benutzen dieses Windows, diesen komischen Windows-Kram. Die Dokumentation ist einfach auf der Seite zum Tool geschrieben, irgendwie in, was weiß ich, XML-Files oder irgend so ein Kram. Und jetzt hast du halt irgendwie so ein Portfolio von ganz vielen verschiedenen Tools und irgendwie für jedes einzelne irgendwie so eine Dokumentation, so ein HTML, so ein PDF zu generieren, ist irgendwie nicht so eine Sache. Jetzt das Problem ist aber, du willst das Ding irgendwie ja verfügbar haben. Du willst irgendwie deinen Kunden, irgendwie den Leuten, die Software benutzen müssen, dürfen, können, willst du halt irgendwie zeigen, wir haben hier irgendwie all diese tollen Tools in den unterschiedlichsten Versionen und das ist irgendwie die Dokumentation und du willst die irgendwie durchsuchbar haben, du willst die gut auffindbar haben, das soll irgendwie ordentlich aussehen und ich habe mir gedacht, es kann ja irgendwie nicht so schwierig sein, das gibt's ja bestimmt. Das kann ja, also das klingt ja nach so einem Problem, was irgendwie alle haben. Aber irgendwie so das Einzige, was ich gefunden habe, was so gibt, ist irgendwie dieses Read the Docs. Und das funktioniert halt aber auch wieder nur für irgendwie, wenn du Things Dokumentation schreibst im Großen und Ganzen. Sonst funktioniert das nicht.
Na du meistens legst du die dann halt auch irgendwie extern ab, oder? Also ist halt oder musst du den extra Read the Docs Server oder irgendwas aufsetzen?
Ja, also du könntest dir einen Read the Docs Server aufsetzen und dann könntest du alle deine Things Dinge zumindest irgendwie da hin publishen. Du hast dann aber trotzdem zum Beispiel diese Discoverability von irgendwie, ich benutze jetzt Tool A und ich schaue mir jetzt irgendwie die Doku hier an und die verweist irgendwie auf andere Tools oder so, oder ich sehe einfach so, es gibt auch noch andere Tools, das ist irgendwie auch nicht so wirklich drin. Und ja, also wenn jemand irgendwas kennt, wäre ich irgendwie um Tipps froh, wie man das Problem lösen kann oder ob man das sich wirklich irgendwie selber was hacken muss, weil dazu habe ich eigentlich keine Lust. Aber ist irgendwie, weil das Problem ist halt irgendwie auch nicht so einfach, wenn du irgendwie sagst, ja, ist ja eigentlich nur so HTML, das musst du nur irgendwo hin publishen. Das ist so, ja, aber dann hast du ja pro Tool hast du ja dann mehr als eine Version. Und diese Links in den Dokumenten, in den HTML-Dokumenten müssen dann auch wieder irgendwie stimmen, das heißt, das musst du auch irgendwie hinbiegen. Ist irgendwie auch nicht so super cool.
Also suchst du eigentlich was zum Durchsuchen oder suchst du was zum Publishen? Also
was ist für dich Publishen?
Ja, dass du die Dokumentation unter einem Dach publiziert hast, also oder ne,
ja, das irgendwo nicht publishen,
liegen hast, wo du es drauf zugreifen und benutzen kannst? Oder willst du innerhalb diesen ganzen Dokumenten suchen, um...
Ja, du willst halt beides. Du willst halt, dass all deine Dokumentation irgendwie zentral verfügbar ist und du willst sie natürlich durchsuchbar haben, weil sonst ist es so ein bisschen...
Ja, aber wenn man es auf Suche einschränken würde, wird es viel einfacher, weil das andere beinhaltet...
Das bringt halt nichts. Also,
jein.
Was bringt dir eine
Reicht's dir, wenn du mit der Suche in Dokumenten landest und innerhalb der Dokumente navigieren willst, oder willst du übergreifend navigieren?
Ich glaube, du willst halt schon übergreifend navigieren. Klar kannst du irgendwie sagen, okay, du hast eine Suchmaschine, die dir halt einfach die richtige Dokumentation findet. Aber das ist ja eigentlich auch nur eine Krücke, weil du sie halt nicht irgendwie an einem Ort irgendwie hinpublizieren kannst, oder? Oder siehst du das anders?
Ja, aber? Ja, nein, es wird, ich versuche es halt runterzubrechen, dass es irgendwie greifbar wird. Und der Anspruch, es so zu publizieren, dass es über ein gutes User-Interface übergreifend nutzbar ist, der ist ziemlich hoch. Wenn man das weglässt und sagt, ich will nur das gut durchsuchen können, dann kannst du HTML-Dokumente oder so PDF-Dokumente kannst du nehmen, dann darauf suchen und dann die Suchergebnisse zusammenfassen und die Suchergebnisse sortieren. Dann kannst du immer noch sagen, okay, ich habe hier die Anleitung zu einer Softwareversion, zu allen Versionsständen, und sagen wir mal, ich habe da Gazillions von Versionen, dann kann man die immer noch über die Patterns, die es da so gibt, zusammenfassen und in einem Drill-Down-Baum darstellen. Aber du landest letztendlich immer wieder in einem PDF-Dokument zum Schluss. Wenn du aber da in einem Dokumentationsinterface landen willst, was wiederum mit den anderen Dokumentationen interagiert, explodiert die Komplexität direkt wieder.
Das ist so, aber wenn du dir jetzt halt mal nicht aus irgendwie, ich muss jetzt eine Software bauen, Sicht denkst, sondern aus, ich muss das benutzen, also wenn du dir das als User vorstellst, dann ich weiß nicht, wie viele dieser Suchen, also weil das ist genau so, wie man es dann halt klassisch macht, man baut halt irgendwie so eine Suche. Ich weiß nicht, wie viele von diesen Suchen du schon benutzen durftest, musstest. Das halt als User Experience ist das halt grauenhaft. Also
es gibt solche und solche, also da, klar.
Ja, also ich habe da sehr viel mehr schlechte Erfahrungen gemacht als irgendwie, also weil, was du halt willst, ist irgendwie sowas wie Google, oder? Von der Suchqualität. Wo halt irgendwie trotz schlechter Keywords und irgendwie komischen ja. Suchbegriffen irgendwie genau das Dokument kommt, was du gesucht hast. Und
ja.
auf und dieser Qualität das irgendwie zu bauen, ist halt irgendwie, genau, das kann halt ein Google oder so.
Ja, das ist extrem aufwendig und extrem.
Sonst, wenn ich weiß, nach was ich suche, dann muss ich es halt nicht suchen, dann weiß ich, was ich will. Das so ein bisschen.
Ja, nein. Manchmal weißt du, wonach du suchst und willst aber einfach wissen, wo kam das denn überall vor?
Ja, gut, aber ja. Das.
Ja, also die Motivation zu suchen ist ja, auch. Gibt es Anwendungsfälle, die sind so zahlreich wie die Tools, die es da draußen gibt. Nein, wahrscheinlich noch zahlreicher. Aber ist ein interessantes Thema auf jeden Fall.
Genau.
Ja, nein, da verschiebt man nur die Aufgabenstellung. Wenn man sagt, man hat sowas wie die Doc-Tools, die wir jetzt eben hier auch schon besprochen haben, und sagt, die Projekte müssen jetzt halt dahin publishen, dann hätte man es ja in einer Oberfläche, aber nichtsdestotrotz, also.
Ja, das wäre so eine Möglichkeit, weil du halt irgendwie schon. Oder das technische Problem, diese in einem bestimmten Format irgendwie hinzubiegen, also diese Doc-Sets zum Beispiel, die für Seal-Docs oder für so ein Dash benutzt werden.
Oder Dev-Docs, ja.
Genau, diese technischen Möglichkeiten, das irgendwie nicht so, also du kannst sie ja immer noch hinten irgendwie, da kommt halt irgendwie ein HTML raus und dann kannst du das irgendwie, das ist vermutlich nicht so ein Ding. Das Problem, was ich da halt auch wieder sehe, ist so ein bisschen, dass du musst irgendwie wissen, dass es dieses Tool gibt zum Beispiel, damit du dir die Dokumentation halt irgendwie runter, du stolperst halt irgendwie nicht drüber, dass es diese irgendwie noch andere Tools gibt. Das ist halt irgendwie dann schon wieder so ein bisschen, das löst ganz gut den Anwendungsfall von ich genau, ich weiß, dass ich dieses Framework in dieser Version benutze. Gib mir mal die Dokumentation dafür.
Mhm.
Aber dieses Discoverability Problem ist damit irgendwie, glaube ich, nicht so ganz, dass dann da halt auch schon wieder ein bisschen außen vor. Genau. Das so. Ich bin ein bisschen ratlos, ob man das irgendwie selber baut oder ob man.
Komplett selber bauen würde ich das nicht.
Das einfach.
Da würde ich mir einen Partner versuchen.
Ob man das einfach nicht macht und halt mit der Situation lebt und sagt, es ist halt scheiße.
Ja, das halt wiederum ist natürlich ja nicht so ganz, weil doch, es gibt natürlich ja einen Grund. Also, ja, nein, es kommt drauf an. Es gibt ja einen Grund, warum man überhaupt anfängt, darüber nachzudenken. Und da muss man sich dann anschauen, wie hoch der Mehrwert ist, den man schaffen würde, wenn man das Problem löst. Wenn sich rausstellt, das ist viel teurer als der Mehrwert, den wir davon haben, dann lässt man es sein. Nur natürlich, das klingt alles so schön einfach, diese Bewertung vorzunehmen, ist das, wo der Teufel drin begraben liegt. Und da findet auch oft das berühmte sich das zurechtrechnen oder schönreden statt. Dass da Leute Dinge als das lohnt sich definieren, wo das eben gar nicht so eindeutig ist, dass es sich lohnt. Und ja, dann kommt es immer darauf an, mit wem du denn gerade sprichst. Wenn du natürlich mit Dienstleistern sprichst, die wollen dir sehr schnell erzählen, dass sich das natürlich total lohnt. Die Bewertung muss man schön intern machen und die nüchterne Bewertung dazu.
Tja, das ist irgendwie, aber ich finde das, keine Ahnung, finde das ein bisschen enttäuschend, dass es irgendwie nie so weit gedacht wird. Also es ist voll cool, dass es all diese Tools gibt. Da haben wir ja nachher auch noch eine News mit irgendwie neuer ASCII-Doktor-Version und so.
Ist irgendwie die Komplexität, ne, ist dann, wird steigt mit der Kombination von den allen. Und dann, wenn du das alles kombiniert hast, hast du eine Lösung, die auf einen Spezialfall passt. Und dann ist das dann ist die Nische zu groß.
Ich weiß nicht, ob das so ein Spezialfall ist, weil du hast ja ganz viele
Open-Source. Nein, das, was du haben willst im Frontend, ist kein Spezialfall. Aber das Zeug da reinzubekommen, das ist mit jedem, was du da reinschmeißen willst, ein Spezialfall.
Das stimmt, aber du kannst ja da irgendwie hingehen und sagen, eigentlich jedes dieser Dokumentationstool kann halt irgendwie HTML oder PDF. Also ich glaube, da ist die Vielfalt der Tools dann irgendwie auch wieder. Die Output-Formate sind eigentlich recht klar. Du hast halt irgendwie PDF oder du hast ein HTML.
Mhm.
Und das ist eigentlich egal, was du für ein Tool nimmst. Wenn du ASCII-Doktor nimmst, da kommt da halt hinten ein PDF raus, da kommt irgendwie hinten ein HTML raus.
Mhm.
Klar kannst du dann irgendwie noch irgendwelche Spezial, was weiß ich, die ein bisschen cooler sind oder so. Aber, und dass du dann mehrere Tools hast, die generieren dir halt auf irgendeine Art ein HTML, PDF. Und dass du das dann wieder irgendwo in einen zentralisierten Hub reinschmeißen könntest, wo es dann halt eben durchsuchbar und auffindbar ist. Das Problem haben ja irgendwie, das hat ja im Prinzip jedes größere Projekt. Also lass uns nur mal irgend so ein Kubernetes nehmen. Kubernetes ist halt irgendwie nicht nur irgendwie dieses Kubernetes Core irgendwas, sondern es sind halt irgendwie auch ganz viele Tools rundherum. Es ist halt irgendwie allen möglichen Kram. Und jedes dieser Tools hat irgendwie eine Dokumentation und du wirst es halt irgendwie zentral, weil es halt irgendwie ein Projekt ist, halt dieses Kubernetes. Und wenn du Kubernetes benutzt dann und dir irgendwie so ein irgendwas haben willst, dann gibt es halt irgendein Tool dafür, das dir irgendwie helfen könnte. Und das findest du halt aber im Zweifelsfall nicht, weil du halt einfach nur auf der Kubernetes, in der Kubernetes-Dokumentation schaust und das halt einfach nicht weißt, dass du das kannst. Mhm. Oder dass es halt ein Tool dafür gibt, das halt genau das macht, was dein Use Case gerade ist. Und was halt nicht im Core ist, weil das halt irgendwie nicht alle benutzen, sondern halt nur wenige. Und ich glaube, das Problem ist irgendwie nicht so unique und du hast auch eben, du hast nicht so den Zoo von Input, sondern du hast halt irgendwie PDF und HTML. Weil das sind die Output-Formate, die irgendwie überall generiert werden.
Und dass du davor dann halt irgendwie ein Zoo von irgendwie Generatoren und Tools, die aus irgendwas diese Dokumentation rausziehen und dass du das irgendwie in Markdown schreiben kannst und dass du das irgendwie im Code irgendwie schreiben kannst und dass das bei jedem Tool ein bisschen anders ist, ja, geschenkt. Aber ja, ich glaube, das ja, soll, also ich hätte irgendwie gedacht, dass das irgendwie ein gelöstes Problem ist. Oder zumindest,
ja,
dass
also,
es
wenn
verschiedene
du
Lösungsansätze gibt, aber irgendwie
die gibt's. Also das ist halt dieses ganze Schlagwort Enterprise Search.
Ja, aber das ist halt irgendwie nur das eine Suche, oder?
Also ja, gut, aber gute Anbieter bieten dir natürlich auch eine UI, unter der du deine Suchergebnisse abrufen kannst. Und dann mit einem Faceted Search oder mit einem Drilldown, je nachdem, darauf zugreifen kannst.
Ja, aber ich finde das irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, ein bisschen schwach. Also ich meine, ja, klar, du kannst irgendwie all diese Dinge, also du kannst sie irgendwie auf ganz irgendwie hintern Nginx hosten, du kannst irgendwie eine Suche und dann kannst du halt Links dahin machen und fertig. Aber das von der Usability, weiß ich nicht. Weiß ich
ja,
nicht,
cool, das man ist. Kann das definitiv weiter treiben. Das ist auf jeden Fall so.
Tja.
Die Frage ist halt, ob das jemand tut und wenn das jemand tut, ob er das groß an die große Glocke hält oder sagt, jetzt habe ich hier einen Wettbewerbsvorteil, den behalte ich mal schön für mich.
Tja, wer weiß das schon so genau. Wenn ihr irgendwas wisst, dann könnt ihr ja Kommentare schreiben und so. Würde mich mal interessieren. Oder ob ihr findet, das irgendwie kein Problem. Das stelle ich mir nur so vor, dass das ein Problem ist. Das ist ja alles ganz einfach und man kann ja einfach, weiß ich nicht.
Tja, die Dokumentation einfach immer ins Gitter zu packen.
Genau, man kann ja die Dinge auch einfach wissen. Man braucht ja gar keine Dokumentation. Das ist ja nur für Leute, die nichts wissen. Die müssen in der Dokumentation nachschauen.
Also ich kann dir in ein paar Monaten kann ich dir vielleicht noch was dazu sagen. Bisher musste ich mich mit dem Thema halt einfach noch nicht beschäftigen. Aber wir diskutieren halt gerade im Team auch, wie wir das mit der Dokumentation in Zukunft mal machen wollen. Ob man so ein Read the Docs aufsetzt oder so. Oder wie gesagt, erstmal einfach Dokumentation immer mit dazu ins Git und dann gucken wir mal, was hinterher bei rauskommt.
Ja, und mit der schon erwähnten Doc-Toolchain, also man hat ja Möglichkeiten, gerade wenn man von der Seite kommt, hat man viele Möglichkeiten, das schon von Beginn an so aufzubereiten, dass du dann hinterher wirklich flexibel bist, es irgendwo reinzukippen, wo es landen soll. Die Landschaft, die der Felix beschrieben hat, ist ja nun mal schon gewachsen. Da muss man einfach zusehen, wie bringen wir das denn jetzt zusammen?
Ja, aber auch, dass irgendwie du musst in einem bestimmten Format publizieren, um es irgendwie irgendwo rein in eine homogene Umgebung reinzubekommen. Das gibt es irgendwie auch nicht. Interessanterweise. Also ich fange auf einer grünen Wiese an, Solution habe ich irgendwie auch nicht gefunden. Wo es irgendwie heißt, so, ja, du musst unser komisches Tool benutzen, um Dokumentation zu generieren. Und dann hast du sowas. Das gibt's auch nicht. Es ist interessant. Also gibt's auch nicht. Ich habe irgendwie nichts gefunden. Ich kenne nichts, was genau sowas macht. Und ich...
Ja, weil ich glaube, weil das Thema immer sehr... damit das Ergebnis akzeptiert wird, musst du sehr stark den Kontext einbeziehen, aus dem die Leute kommen. Und das führt dazu, dass du da eben so diese allgemeine Lösung, die niemand wagt, zu präsentieren. Weil das ist letztendlich Beratung, die ja stattfinden muss, um zu einem Ergebnis zu kommen, die dann auch funktionieren. Zu Ergebnissen zu kommen, die dann auch funktionieren. Das ist, glaube ich, der springende Punkt dabei.
Also du meinst,
es gibt schon Leute, die das adressieren, aber...
Du meinst, das wird dann für jede Firma irgendwie nochmal...
Oder zumindest für jede Branche.
Extra neu erfunden.
Also gerade...
Man zahlt dann halt
irgendwie Consulting. Ja, es gibt ja Branchen, die haben einfach, die sind auch regulatorisch sehr darauf gedrillt, Dokumentationen zu erzeugen, Dokumentationen festzuhalten, revisionssicher abzulegen.
Gut, aber das ist SAP.
So auf, nee, das ist nicht SAP. Das auf Fertigungslinien zu mappen, das auf Chargen zu mappen, etc. Und wenn du diesen ganzen, gerade auch wenn du diesen ganzen regulatorischen Kontext hast, dann brauchst du eine ganz andere Lösung dafür, als wenn du jetzt, ganz platt gesagt, als wenn du jetzt Software baust, die du, weil du nicht alle Kunden über einen Kamm scheren baust, wo du eine Kernkomponente baust und dann ganz viele Individualkomponenten nebendran und die dann auslieferst. Das ist aber, die Software an sich ist nicht allzu sehr reguliert. Deswegen hast du in dem, wie du die Dokumentation dann zusammenführen musst und präsentieren musst, hast du andere Anforderungen als die streng regulierte Branche. Und das führt dazu, dass du da Branchenlösungen hast und keine Lösung, die es sich zutrauen kann, dafür alle Branchen auf einmal was zu liefern. Und dann kommt dazu, dass die Dokumentationsformate, die da gefragt werden, auch sich auch nochmal extrem unterscheiden. Dass dadurch, dass es unterschiedliche Branchen sind, sind das zum Teil unterschiedliche Wissenschaften, die da drunter liegen. Die Produkte sehen völlig anders aus. Im einen Fall musst du Versuchsreihen belegen, im anderen Fall musst du mechanische Messreihen und deren Ergebnisse belegen. Das sind abstrakt betrachtet, sind das alles einfach Datasets. Aber in dem, wie die mit der Dokumentation umgehen, sind die da sehr empfindlich, die Spezialisten, die das tun. Und deswegen wollen die dann auf ihr Problem zugeschnittene oder auf ihre Aufgabenstellung zugeschnittene Lösungen sehen. Und da landest du wieder bei Speziallösungen.
Tja, scheint so, ja, weil offensichtlich gibt es irgendwie nicht viel, was so generisch so Read-the-Docs-Ansatz fährt, wo man irgendwie einfach sagt, ja,
publish halt und mal die, die Tools, die es dafür braucht, die sind ja zunehmend verfügbar. Also das, was man an Technologien, an verfügbarer Technologie hat, die man dafür zusammenstöpseln kann, das ist natürlich so umfangreich, wie es noch nie war. Und es wird täglich mehr.
Genau, darum denke ich eben, es muss eigentlich auch möglich sein, irgendwie so ein einigermaßen generisches, weil klar, dass mit den Daten irgendwie, wie die präsentiert werden, aber das ist ja irgendwie Inhalt. Das kannst du ja in jedem Fall irgendwie in HTML in PDF rendern.
Aber das ist, diese Inhalte sind der springende Punkt dafür, wie du hinterher die gute UI baust, die von den Leuten, die es benutzen sollen, akzeptiert wird.
Warum? Weil?
Weil der Kontext eine Rolle spielt.
Ja, aber
weil also, ein Ingenieur eine andere Herangehensweise an die Inhalte hat als ein Wissenschaftler.
Aber das ist irgendwie Dokumentstruktur. Das
ist auch Ergebnisdatenstruktur.
Das ist ja aber unabhängig vom irgendwie.
Von der Technik, die drunter liegt, ja, aber also du suchst ja nach einer Lösung, die dir auch eine ansprechende UI liefert. Was ich gerade sage, ist, weil diese UIs sich unterscheiden, dass das der Grund dafür ist, dass es keine allgemein verfügbaren Lösungen gibt.
Ich sehe den Punkt ehrlich gesagt nicht so ganz, aber ja, muss ich mir mal in Ruhe überlegen. Weil
und,
für mich
und
sind es schlussendlich sind es halt irgendwie, du kannst halt alles auf Papier ausdrucken. Du kannst alles in Ordner irgendwie in Ordner packen. Warum soll das digital nicht gehen?
Doch klar, das geht.
Ja, aber ich.
Aber damit hast du ja immer noch, damit hast du ja genau den Punkt nicht erfüllt, dass du das gut zugreifbar haben möchtest. Das einfach in Ordner gepackt. Dann gehst du händisch durch die Ordner?
Ja, gut, das ist dann halt dieses Volltextsuche, oder? Was definitiv ein großer Teil von sowas ist, was du ja haben willst.
Ja, klar willst du das haben, absolut.
Dann willst du halt irgendwie dieses, so ein Ordner kann halt irgendwie zumindest angeschrieben sein oder so.
wenn wir jetzt mal vom super generischen Fall ausgehen. Und das wäre ja dann schon so ziemlich was ich mir vorstellen würde, was so ein Tool machen würde, das ist halt irgendwie ja, im einfachsten Fall halt wirklich nur so eine Ordnerstruktur durchgehen kannst.
Ja, ja, richtig. Das ist ja aber das Indizieren. Das ist ja, das betrachten wir ja eigentlich als gelöst in dem Punkt, dass wir PDF oder HTML nehmen und das indizieren und zusammenführen. So, aber der springende Punkt, auf den du raus wolltest, ist ja, dass es dafür dann eine UI eine Schnittstelle für den Nutzer gibt, der nicht, wenn er sucht, in einem Dokument landet und das Dokument einzeln betrachtet, sondern er soll diese Dokumentenbibliothek insgesamt benutzen können. Das war doch deine Anforderung. Ja, und so. Ja, und das ist dann der springende Punkt, dass du das dann richtig aufbereiten musst.
Ich sehe, was du meinst, ja. Ja. Alles gar nicht mal so einfach.
Okay. Tja. Ich kann da auch nicht groß helfen. Deswegen habe ich mich etwas zurückgehalten aus der Diskussion.
Genau, Ingo weiß schon alles. Ingo muss nicht
in Dokumentation nachschauen. Ja, genau. Ich bin... Ja, ja. Ich gucke nur in meiner Dokumentation genau dazu nach, zu dieser Dokumentation. Und so. Dann weiß ich das ja sowieso schon.
Genau. Und dann ergänzend und abschließend vielleicht zu dem Thema noch, das schon öfter erwähnte ASCII-Doktor hat eine Bibliothek ASCII-Doktor PDF, mit der ihr jetzt in der neuen Version Beta 6 von der Version 1.5 noch geilere PDFs bauen könnt. Das bedeutet zum Beispiel, dass man besser mit Hintergrundbildern umgehen kann, dass man die PDF Table of Contents, das Makro, dass das viel besser funktioniert, weil man Dinge besser positionieren kann, dass man mit Tabellen vernünftig noch besser umgehen kann und ganz, ganz viele mehr Details.
Da steht Beta dran.
Ist ja,
das,
ja.
Ist das so? Kann man das einfach, nimmt man das einfach Beta her und es passt schon, funktioniert immer. Meistens.
Funktioniert gut genug.
Gut genug.
Funktioniert gut genug für die allermeisten Sachen, ja. Genau, also es gibt viele Dinge, die da ab jetzt, ich meine, wenn man jetzt den Vergleich sieht zwischen der Beta 6 jetzt und denen, die davor da waren, es sind gerade große Schritte, die da gemacht werden. Aber schon vorher konnte man ausreichend gute PDFs damit erzeugen.
Jetzt noch bessere PDFs.
Jetzt noch bessere PDFs und jetzt noch an den Stellen, wo man vielleicht mit Templates arbeiten will oder mit Styling arbeiten will, noch weniger Schmerzen.
Cool. Ja, ASCII-Doktor ist schon ganz nett. Auch wenn ich, wie ich das vermutlich jedes Mal sage, den Syntax finde ich weird.
Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sie ist konsistent halt in Markdown.
Ja, ja. Diese Diskussion hatten wir, glaube ich, schon.
Was? Ja, nein, noch nie.
Doch, weg, weiter.
Lass uns weitergehen.
Skip.
Zeit rumzuheulen. Ja, Zeit rumzuheulen. So, LibreOffice hat eine neue Version rausgebracht. Auf dem Mac führt diese neue Version leider aber dazu, dass die Schriftart in der Applikation verwaschen erscheint. Oh. Und das ist sehr ärgerlich, weil das auch so sehr, sehr strange ist, weil in den Menüs und so ist die Schriftart klar und nur im Dokument selber ist die Schriftart dann verwaschen. Und stellt sich raus. Hast du einen
Bug-Report aufgemacht?
Ich habe natürlich recherchiert und gesucht und habe einen Bug dazu gefunden und habe dann auch rausgefunden, dass die aktuellen Dev-Builds das Problem nicht mehr haben. Ich warte eigentlich mal auf das nächste Release, um zu sehen, ob es da dann drin ist, ob es damit gefixt ist. Sie scheinen das Problem jetzt zumindest in diesen Dev-Builds damit behoben zu haben, dass sie es wieder mit Xcode 9 bauen. Das dahinterliegende Problem ist wohl eine API-Änderung, die Apple gemacht hat, wenn ich es richtig verstanden habe. Da muss ich jetzt sehr leise werden. aktuell muss man da einfach sagen, benutzt mal lieber nicht die aktuelle Version auf dem Mac oder benutzt die Dev-Builds.
Ist das so schlimm? Also es sieht halt einfach ein bisschen scheiße aus, aber sonst hat das ja keinen Einfluss auf
Ja, mein Gott, man kann ja auch die alte,
Hallo, genau. Ich habe doch kein Retina-Display vor mir, um auf eine verwaschene Schriftart zu gucken. Ich mein, also geht's los?
Weiß ich nicht. Also kann man auch mal aushalten.
Also das ist einfach, du musst einfach Schönheit durch Ignoranz betreiben, also nicht einfach immer gleich auf die neueste Version, dann hättest du das Problem gar nicht gehabt.
Ja, natürlich. Ja,
das ist, wenn man immer den neuesten heißen Scheiß haben will.
Ja, aber dafür hat er jetzt ja noch neuere Sachen, weil er dann einfach den Dev-Build benutzt.
Ich meine, richtig, also noch heißer.
Living beyond the edge.
Ja. Go for okay. it. Gut. Ja, was soll ich denn jetzt eigentlich verlinken? Soll ich den Issue verlinken? Ich verlinke den Issue.
Ja, verlinke den Issue. Das sehr. Klingt
ja. gut. Ja. Den Issue und die Dev-Builds.
Ja.
Damit.
Genau. Das ist super. Genau, mach mal.
Dann,
so, CO2-Sensor.
Genau, ich habe auch einen Mimimi. Ich habe mir so einen CO2-Sensor gekauft.
Was für ein?
Oh, was für ein. Du fragst, wie das sagt. Irgendwas so. Ich würde jetzt mal, wenn ich lügen müsste, irgendwas MZ19B oder so sagen.
Gesundheit.
Genau. Darum halt so ein CO2-Sensor. Ich kann das genaue Modell verlinken, wenn dir das hilft. Ist irgendwie eigentlich auch ganz cool. Das Ding, ich hab so ein bisschen rumgeschaut, das ist irgendwie das Ding, was man nimmt. Hier, MHZ19B. Und ist eigentlich ganz cool. Ich habe nicht zum Laufen bekommen. Ich weiß nicht, ob ich einfach zu dumm bin.
Okay.
Oder ob ich den beim Löten kaputt gemacht habe, ob der schon von Anfang an kaputt war. Weiß ich nicht so genau. Ich habe mir jetzt nochmal einen gekauft, nochmal einen bestellt. Wird sich dann zeigen, aber ich, ja. Bisschen Mimimi, weil eigentlich wollte ich jetzt endlich mal das Projekt irgendwas endlich mal mit meinen Node-MCUs machen. Und dafür habe ich mir halt diesen CO2-Sensor geholt und die Idee ist dann halt irgendwie so, dass der halt irgendwie die CO2-Werte dann misst und irgendwie einen Grafana pusht oder so. Das wollte ich eigentlich machen, aber jetzt funktioniert der Sensor halt nicht und jetzt liegt es halt wieder irgendwie monatelang rum.
Ja, solche Probleme kenne ich. Also bei mir funktioniert der CO2-Sensor zwar, aber ich habe auch so ein Fertigprodukt gekauft und pusht es dann in mein Grafana und dann ist gut.
Hattest du einfach was Fertiges gekauft?
Ja, natürlich. Ja. Was ich noch bräuchte, wäre ein CO-Sensor. Da habe ich irgendwie nichts. Also wenn dir da mal was über den Weg läuft, das wäre noch ganz spannend.
Ja.
Weil CO2 ist dumm, also da merkst du ja, dass es nicht schöne Luft ist und ganz, wenn es ganz schlimm wird, würdest du es sogar riechen, dass da zu viel CO2 drin ist. Aber so Kohlenmonoxid, das merkst du halt nicht. Du schläfst nur weg und wachst nie wieder auf. Deswegen fände ich so einen CO-Sensor viel spannender als einen CO2-Sensor.
Ja.
Aber klar, in Abhängigkeit vom CO2-Sensor, wenn ich dann irgendwann mal Fenster habe, die sich automatisch öffnen können, schließen können, also in 30 Jahren oder so, dann hat man natürlich einen CO2-Sensor und dann kann man in Abhängigkeit davon das dann automatisch aufmachen lassen und so, aber noch spannender wäre wirklich so ein CO-Sensor. Vielleicht hat da ja auch irgendeiner der Hörer irgendwas Spannendes, also gerne irgendwas auf entweder Z-Wave-Basis oder KNX oder irgendwas, was man leicht mit OpenHub verbinden kann. Whatever. So.
Genau. Mir ging es jetzt noch primär mal so ums Basteln und darum habe ich jetzt einfach mal CO2-Sensor. Gab's was.
Gab's was.
Fand ich interessant, eben um zu schauen, ob man das Fenster wieder mal aufmachen sollte oder so.
Ja. Ja, also den Teil habe ich schon, also das mit manuell Fenster aufmachen.
Die sind verhältnismäßig teuer, die CO2-Sensoren, oder?
Ja. Darum ist es auch.
Also ist das immer noch so, dass funktionierende CO2-Sensoren ein bisschen Geld kosten?
Ja, es sind so 40, 30, 40.
Yeah. Ja. Und die fertigen kosten noch mehr. Also, ich meine, für den KNX-Sensor, KNX ist sowieso nochmal teurer, habe ich glaube ich 120 gezahlt. Kriegst auch welche mit Funkbasis für 80 oder sowas.
Ja.
Aber auch das ist immer noch teuer natürlich.
Ja. Wenn ich das sehe, haben wir kein Lesefu, dann würde ich das direkt als Überleitung nehmen, ja. Dass ihr von Basten redet, in die Picks, weil ich habe als Pick mitgebracht ein Projekt auf GitHub, was ich gefunden habe bei dem bei der Recherche darüber, ein LED-Panel, was ich mir im Baumarkt gekauft habe. Bevor ich mich bewusst mit diesem ganzen Home-Automation-Zeug auseinandergesetzt habe, wollte ich halt gerne ein LED-Panel haben und habe einfach eins gekauft, was ich glaube, der ausschlaggebende Punkt damals war, dass es da einen Rahmen für gab, mit dem man das an der Decke baumeln lassen kann und nicht direkt plan okay. an die Decke schrauben musste. Nicht das beste Kriterium, wenn man später auf die Idee kommt, das Ding irgendwo einbinden zu wollen. So, dass ich jetzt froh bin, ein Projekt gefunden zu haben, was das Ding ansteuern kann. Es ist eine Java-Plattform, ein Java-Projekt, wo ich mich natürlich heimisch fühle, und mir aber das Interface von diesem LED-Panel auf MQTT mappt und ich dann jetzt mit allem, wo ich lustig bin, das Ding steuern kann. Also zu der weiteren Steuerung, zum weiteren Einbinden bin ich noch nicht gekommen. Ich habe dieses GitHub-Projekt genommen, konfiguriert, gestartet und es läuft. Man braucht natürlich außerdem noch einen MQTT-Broker, der läuft bei mir sowieso aber auf dem Nassen für meine Spielereien hier. Insofern war das ganz schön straightforward, aber ich war ganz schön begeistert, dass es so auf Anhieb funktioniert hat. Zu dem LED-Panel, das hat einen Wi-Fi-Chip, irgend so ein Standard-Ding, wo man erstmal nicht mit weiterkommt, wenn man dazu sucht. Ich habe das Ding gekauft bei Hornbach unter der Marke PDW, wie heißen die doch gleich? Dynamic, wie heißen die? PDW, ich glaube einfach Dynamic. Nee, das kann ja nicht sein.
Keine Ahnung.
Jetzt ist natürlich wieder gut, wenn wir jetzt einen ganzen Namen, Lead heißt die Firma, Lead Energy Dynamic White PDC Panels, und die gibt es in verschiedenen Größen, und die verkaufen sie halt mit Fernbedienung und mit einer sehr eigenwilligen App unter Android, damit habe ich es bisher immer gesteuert, und jetzt bin ich froh, dass ich dann jetzt Aussichten darauf habe, das einzubinden, und dann gibt es natürlich, wenn man das Ganze an MQTT gekoppelt hat, gibt es dann die Möglichkeit, mit anderen Projekten das dann auch an HomeKit oder an seine andere Lichtsteuerung, wie welche auch immer man hat, da gibt es ganz schön viele Bridge-Technologie-Projekte, das zu koppeln. Ja.
Cool.
So. Genau, mein Pick für heute.
Sehr schön. Ich habe keine Picks, also von dem her kann Felix einfach.
Achso, nee, ich habe noch einen zweiten, aber mach erstmal du, Felix. Ja.
Ja, hier, MySQL Raytracing. Also Raytracing ist diese Technologie, wo man halt so einen Lichtstrahl nimmt und dem im Prinzip nachgeht und dann halt die Dinge zeichnet, die sichtbar sind. Und das gerade so in der Demo-Szene ist das halt recht beliebt, wo sie halt so in möglichst klein und möglichst krasse Bilder und so halt Dinge rendern, und irgendjemand ist halt hingegangen und hat so einen Raytracer in MySQL geschrieben. Einfach,
weil es geht.
Weil es geht. Das ist halt.
Ja, kann man schon machen.
Das ist schon recht impressive, dass man sowas überhaupt machen kann, dass es das hergibt. Sehr cool.
Aber MySQL hat doch nicht mal Stored Procedures. Also, wo drin ist das programmiert?
Du fragst Sachen. Ich habe mir den Code ehrlich gesagt nicht so genau angeschaut. Aber es geht wohl irgendwie.
Interessant. Spannend.
Blablabla.
Ich weiß also nicht. Der Link hat das Bild. Hat der Link irgendwo Code? Da ist Download.
Ja,
sqlray.zip.
Genau, das ist halt auch so.
Es ist ein 86K großes SQL-Skript.
Genau. irgendwie geht das wohl mit SQL. Genau.
Spannend.
Ich habe gedacht, impressive, und dann habe ich hier wieder weitergeklickt. Aber ich habe gedacht, pick's mal hier, weil es ist halt schon krass, was man da alles so hernehmen kann. Also ich glaube, ich habe auch den das Raytracing, was sie im C++ Preprocessing gemacht haben, habe ich, glaube ich, auch mal gepickt. Das ist schon das ist halt schon krass, die bauen das halt echt überall ein, wo es irgendwie geht. Wenn es irgendwie geht, hat das bestimmt jemand mal gemacht. Und MySQL, das hätte ich irgendwie, ich weiß nicht, hätte ich jetzt nicht erwartet, dass du es mit SQL irgendwie hinbekommst. Aber andererseits halt, warum nicht? Wenn man genug Zeit und Fleiß
investiert. Also das ist für die, die es jetzt nicht selber auschecken wollen, da steht am Anfang von diesem Skript, steht ein Select, dann steht ein If und da geht eine Klammer auf und in dieser Klammer passiert ganz viel, vor allem werden da viele Zahlen definiert, diese Zahlen definieren Triangles. Diese ganzen Definitionen sind dann die Attribute in dem Select-Statement und in der Zeile 1086 kommt dann ein SBMT-Data from, die Tabelle, die dann selektiert wird, ist Select1, STEMP, into Dump-File. Die machen also original Raytracing in einem Select-Statement.
Das klingt ungefähr richtig, ja?
Ju.
Ja. Warum das nicht? Ist schon verrückt. Dieser verrückten jungen Leute, was die alles können. Ist schon.
Schick. Sehr schick.
Ist schon geil, dass das geht.
Technologiedemonstration at its finest.
Genau. Dann so ein kleiner Git-Tipp. Wenn man Git-Diff benutzt, ist da immer irgendwie A/ und dann Pfeilname und B/ und dann Pfeilname. Das ist halt immer voll unpraktisch, weil du, wenn du da irgendwie den Pfeilnamen rauskopieren willst, dann steht da halt immer noch ein A oder ein B davor, was du dann weglöschen musst. Und es gibt eine Git-Option, man kann das disablen. Das ist die diff.noPrefix. Kann man sich hinkonfigurieren und dann kann man die auch einfach kopieren. Schon praktisch. Und der letzte Pick von mir ist der Throw Calculator von XKCD. macht genau das, was man so erwartet. Man kann sich halt einen Thrower aussuchen, jemand, der wirft, und ein Objekt. Und dann gibt es unten eine Grafik, ist so dynamisch gemacht, gibt es unten eine Grafik, in der man sieht, wie weit Dinge geworfen werden. Und ob sie geworfen werden können. Das dachte ich, muss man wissen.
Ich wusste nicht, dass es interaktive XKCDs gibt.
Das ist einer der Gründe, warum ich ihn gepickt habe. Ich wusste es auch nicht. Ich glaube, er hat aber auch schon, es gibt mehr als diesen. Es gibt, glaube ich, auch noch andere, die so ein bisschen interaktiv sind, wo man Dinge klicken kann. Aber es ist auf jeden Fall cool gemacht. Es erfüllt keinen Zweck, aber sehr, sehr unterhaltsam. Wenn man immer schon mal wissen wollte, wie weit man selbst zum Beispiel, man kann sich selber als Custom Thrower anlegen mit Name, Größe, Masse und Kram. Kann man da so ein paar Settings selektieren und dann kann man herausfinden, wie weit man zum Beispiel eine Mikrowelle werfen könnte oder einen Blender. Weil vielleicht hat man ja keine Lust, nach draußen zu gehen und ein Eichhörnchen zu werfen, weil es vielleicht nicht so okay. Kann man aber hier, kann man es ausprobieren, kann man sehen, wie weit man kommt.
Das Ding behauptet, ich könnte eine Torte 5 Meter weit schmeißen.
Krass.
Dann mach doch.
Squirrel. 37 Meter. Geil. Sehr
das,
schön.
Das ist sehr cool, ja.
Ich habe einen Pick für Mac-User. Und zwar steht ja an der Wand geschrieben, dass das nächste Upgrade dieses macOS zur Folge haben wird, dass 32-Bit-Programme nicht mehr laufen. Zu den 32-Bit-Programmen auf meinem Rechner gehört Audacity und da habe ich mir gedacht, vielleicht musst du mal irgendwie nachgucken, was denn sonst noch 32-Bit hat. Irgendwer sagte zu mir, die warnen dich doch immer, wenn du das startest. Ich konnte mich an keine Warnung erinnern. Ich war vielleicht mittlerweile einfach so gut, da drin die Dinge wegzuklicken. Stellt sich raus, es gibt einen Artikel im Internet, der beschreibt, wie man 32-Bit-Apps mit macOS-Bordmitteln, sprich dem Finder, finden kann. Und da muss ich dem Timo ganz herzlich für danken, dass er mir den Link hat zukommen lassen, weil ich habe das so dahin gesagt, ich muss mich da mal drum kümmern und hatte es schon wieder vergessen. Und so habe ich jetzt tatsächlich mal all die kleinen Apps, die wichtig für mich sind, mit aktuellen Versionen versehen. Die allermeisten gibt es tatsächlich schon 64-Bit-Varianten. Bei 2 bis 3 sind die in Arbeit und bisher in Beta, so dass ich mittlerweile dann auch den Upgrade-Prozess etwas entspannter entgegenschauen kann, wenn denn dann dieses Catalina irgendwann mal stabil genug erscheint. Gut, damit wir diese schöne Show nicht mit einem Mac-Pick enden lassen, habe ich einen zweiten Pick und das ist eine...
Throw-Calculator.
Das ist
furchtbar.
Das ist eine Twitter-Post-Serie über Flexbox, das der Layout-Manager fürs Web dieser Tage. Und das sind, da hat jemand 30 Tage lang Tipps zu Flexbox getwittert. Und das ist eine sehr coole Serie. Das, da lohnt sich mal durchzuklicken, wenn man mit Weblayouting zu tun hat. Und sich bewusst darüber zu werden, was Flexbox denn alles leisten kann.
Ist denn Flexbox immer noch das Ding, was man benutzt?
Ja.
Ich dachte, da gibt es irgendwas Neues, was man jetzt irgendwie, und Flexbox sei schon wieder out, aber ich verfolge das ehrlich gesagt auch nur noch so am Rande.
Es sei denn, ich schmeiß die jetzt durcheinander, aber Flexbox ist schon noch das, was man sehr, sehr gut benutzen kann, ja.
Also ich meine,
es gibt dann noch, es gibt
auch Tabellen.
Ja, ja. Nein. Nein? Es gibt
keine Tabellen?
Nein, bitte nicht.
Aber Markus, Tabellen sind so toll. Du kannst so Zellen und dann kannst du so mehr als eine Zelle, so als ein Ding und sass. Schön sind Tabellen.
Ich bin da nicht so sicher.
Ich sehe schon, kein Fan von Tabellen.
Antworten soll. Ja, nee. Also es gab ja nach Tabellen gab es ja Grid Layouts und Grid Layouts wurden dann.
Ich bin wieder für Frames. Komm, lass uns Frames nehmen.
Grid Layouts wurden dann abgelöst von Flexbox.
Ja. Back to the roots. Einfach wieder ganz am Anfang. Wir machen das Web nochmal. Das zweite Mal wird alles viel besser. Oder das fünfte oder sechste. Egal.
Ja, vielleicht, pass auf, ihr habt einen Vorschlag. Wir fangen nicht mit der Idee eines Dokuments an. Das okay. Ist so, dass wir das immer noch auf diesen ganzen Webtechnologien drin haben, diese blöde Dokumenten-Idee-Gedöns. Naja, die Buchseite
muss man anfangen.
Begleitet uns halt seit 4000 Jahren. Da müssen wir auch noch. Brauchen wir jetzt auch nochmal 2000, bis wir das wieder los sind.
Bestimmt. Genau. Gleich mit Gedankenaustausch anfangen. Einfach nicht mit Dokumenten. Machen wir so.
Ja, genau. Das ist gut. Darauf fokussieren wir uns und solange wir nicht dazu in der Lage sind, das zu praktizieren, kommunizieren wir einfach nicht mehr. Wenn wir lassen können, dann würden sich, glaube ich, auch andere Probleme dieser Menschheit ganz schnell erledigt haben.
Ihr hörtet die letzte Ausgabe von Behavior Talk. Weil wir beschlossen haben, kommunizieren ist doof. Lassen wir das jetzt einfach.
Wir machen jetzt nicht kommunizieren.
Hört auch nächste Woche wieder, wie das dann ausgegangen ist mit dem Nicht-Kommunizieren.
Genau. Und bis dahin wünschen wir euch eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß.
Am Gerät.
Bis vielleicht zum nächsten Mal. Wir müssen noch drüber diskutieren. Nee, wir reden ja jetzt nicht mehr miteinander. Mist. Das wird schwierig. Weiß ich auch nicht. Also ihr werdet.
Wir werden es herausfinden.
Oder ihr. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Ciao.
Ciao.